Es ist ein Wahnsinn, liebe Zuhörer. Vorher, warum die Zeit, haben wir alle noch Schnee geschippt, haben uns von Schneemassen erdrücken lassen, die Straßen versperren lassen, die Landschaft schön in Weiß gemalt. Und wir alle haben unsere Schneeschipper, unsere Schubkarren gesucht. Und heute, ja, heute brauche ich eine Sonnenbrille, um hier im schönen Erfurt mich zu bewegen. Das Wetter ist ganz anders. Wir haben, glaube ich, 30 Grad Unterschied zum letzten Wochenende. Und es ist Zeit, wenn ihr rausgeht in diesem schönen Wetter, für Two of Us, der Podcast zur Talkshow Krause höchstpersönlich. Wir sind wieder am Start. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich neben mir die reizende, wohlerzogene, geschmeidig klingende Caroline.
Das werden ja immer herrlichere Adjektive, die du mir zuordnest. Ja, und an meiner Seite begrüße ich meinen fabelhaften, nie um ein gutes Wort verlegenen Vater Hardy.
So, ja, hast du das schon verkraftet, den Wetterumschwung?
Nein, ich bin klassischer Kopfschmerzkandidat, was sowas angeht. Also wo du gerade gesagt hast, 30 Grad Unterschied. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich 30 Grad Unterschied sind, aber doch, wir hatten ja teilweise bis zu minus 20 Grad.
Wir hatten, ja, ja.
Und jetzt sollen es 13 bis 14 Grad. Ich finde das nicht gut. Also für unseren Kleingarten ist es gut, aber ansonsten, ich hätte schon noch ein bisschen länger Winter haben können. Wie sah es bei dir aus? Bist du ein Winterfreund oder eher bereit für Sommer?
Also ich muss sagen, ich habe auch dazu in unserem wunderschönen Zuhause einige Fotos gemacht, die ich vielleicht so nie wieder machen kann. Also es haben sich ja auch Bilder ergeben, die für das Auge Wahnsinn waren. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also so gesehen fand ich das schon wunderschön. Aber ich habe, wie gesagt, ich glaube, pro Tag immer so 3 bis 4 Stunden Schnee geschippt. Mein Rücken hat das nicht so gut verkraftet.
Ist ja genau deins, oder?
Ja, genau. Also da war es wieder irgendwie die weiße Scheiße, oder wie die Leute sagen. Aber nein, es kam natürlich ein bisschen zu viel auf einmal. Das auf 3 Wochen verteilt wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Aber ansonsten war es eigentlich traumhaft. Ich habe genau heute vor einer Woche habe ich meine Skier gepackt, bin aus dem Haus gegangen, 10 Schritte, habe sie angeschnallt und bin eine kleine Runde gelaufen. Das hat es auch noch nicht gegeben und das ging auch wirklich gut. Jetzt geht es nicht mehr. Also so gesehen
fand ich das schon schön. Ich fand das so witzig, weil wir noch mit Sven Fischer in unserem letzten Podcast über Oberhof gesprochen haben und darüber, dass ja die Temperaturen da nicht stimmen, dass es nicht kalt genug wird. Und als hätte der Wettergott das gehört, sind es dann einfach mal minus 20 Grad geworden. Eigentlich doch jetzt ganz gute Voraussetzungen für die Weltmeisterschaft.
Ja. Genau, die laufen die übrigens gerade.
Die Weltmeisterschaft.
Du hast ja Sven Fischer gefragt, die laufen gerade. Also wenn du im Fernsehen guckst, meistens jetzt wird ja im ZDF übertragen, dann wirst du Sven Fischer am Anfang und am Ende der Wettkämpfe sehen, der da seinen Beitrag leistet. Nein, war, glaube ich, eine coole Geschichte mit Sven, oder?
Auf jeden Fall, das war wirklich ein sehr sympathischer Mensch und ein tolles Gespräch. Falls ihr es noch nicht gehört habt, dann hört es euch gerne noch an. Ich glaube, auch trotz der vielen Berichte über Schnee und über Biathlon ist das ein Podcast, den man das ganze Jahr über hören kann.
Genau, haben sich wieder viele Leute angehört. Aber man muss sagen, Caroline, und das ist auch, naja, nicht einer der Hauptgründe, nein, aber einer der Nebengründe, warum wir heute auch andere Gäste wieder haben, den größten Zulauf an Zahlen, ich gucke da ab und zu mal rein, obwohl es eigentlich gar nicht so wichtig ist, hat doch der Podcast gehabt, wo wir mit dem Kinobetreiber, mit dem Altenheimbetreiber, mit dem Trainer gesprochen haben. Also dieser regionale Bezug da ist. Da hatten wir über 500 Zugriffe auf unseren Podcast. Wahnsinn, hätte ich niemals gedacht. Und nicht nur aus diesem Grund kommen wir heute wieder zu einem natürlich insgesamt sehr ernsthaften Thema. Das Leben ist ja momentan sehr ernsthaft bestimmt. Wir schauen heute ins Hufeland-Klinikum mit einer Krankenschwester, die dort arbeitet schon seit vielen Jahren, die dort auch das den Beruf der Krankenschwester dort gelernt hat, mit einem Chefarzt, der uns auch einiges erzählen kann. Ich glaube, ganz wichtig, weil wir sind alle irgendwie so ein bisschen Klugschwätzer und denken, wir wissen, wie das Leben auch an den schwierigen Stellen jetzt gerade läuft. Aber ich glaube, die können uns erzählen, wie es wirklich ist. Und und dann haben wir noch einen Besitzer eines oder Betreiber eines Reisebüros und das ist ja auch eine Sparte, genau, Christian König, das ist eine Sparte, wo ich gar nicht weiß,
gar nicht, was da gerade passiert.
Ja, ich weiß wirklich gar nicht, wann warst du das letzte Mal im Reisebüro?
Da war ich gerade in meinem ersten Studienjahr und habe zusammen mit einer Freundin eine Reise nach Rhodos gebucht. Da sind wir da reingegangen in Leipzig. Aber
und der Christian ist ja ein sehr umtriebiger Mensch, der macht bei Partys auch gerne mal den DJ. Das macht er auch wirklich sehr gut, hat er bei mir auch schon gemacht.
Aber auch das ist ja gerade schwierig.
Ja, auch das ist schwierig,
nicht unbedingt
genau.
Ein zweites
und
Standbein
aktuell. Und er ist auch der Chef vom Gewerbeverein, der sich um die Innenstadt in Bad Langensalza kümmert. Auch das muss man nachher mal ersprechen. Ist ja auch ein Riesenproblem, auch vor Corona, dass die Innenstädte aussterben, dass die Menschen doch eher in die Peripherie fahren, in die großen Discounter fahren, um dort einzukaufen. Natürlich die Innenstadtläden, die große Probleme haben. Die Stadt soll schön sein, Rheinschall soll bereichert werden, aber die Leute müssen dort einkaufen gehen, sonst können die Betreiber dort sich auch nicht über Wasser halten. Auch da ist er sehr aktiv, also glaube ich, sehr interessanter Mensch, da freue ich mich drauf, mit ihm auch mal zu sprechen. Mhm. Du hast ihn, glaube ich, noch nicht persönlich gesprochen, oder?
Ich habe ihn noch nicht persönlich gesprochen.
Okay. Ja, also natürlich, Caroline, brauchen wir nicht drum rumreden, auch wenn wir hier gute Laune verbreiten wollen. Die Pandemie hat uns nach wie vor im Griff. Wie geht es dir gerade so mit dem Leben im Lockdown?
Ja, also das muss man ja sagen, dass das der Frühling ganz positiv hervorhebt, dass man dann das Gefühl hat, so gerade jetzt die Impfstoffe, ich habe vorhin mal geguckt, was es gerade alles so aktuell gibt. Also ich persönlich verliere schon den Überblick, was gerade alles so auf dem Markt ist, was wir in Deutschland alles schon haben. Klar, die große Euphorie jetzt nach Anfang des Jahres ist, glaube ich, ein bisschen abgeebbt. So, es kommen viele Beschwerden darüber, es wird nicht schnell genug geimpft. Wenn man im Vergleich auf Israel schaut, fragen wir uns so, warum dauert das so lange, warum ist es nicht logistisch besser strukturiert, warum haben wir zu wenig Impfstoff, bla bla bla. Aber trotzdem geht es ja voran, also gerade in meinem Umfeld, meine Mama zum Beispiel ist auch Krankenschwester im Hufeland-Klinikum, die ist schon geimpft, komplett alle beiden Impfungen. Okay. Großeltern ist ja jetzt auch auf dem Weg, also ja. was so mein Umfeld angeht, bin ich da eigentlich ganz, ganz froh. Jetzt wäre natürlich die Frage so, wann bist du dran als Lehrer? Wann geht es da los, dass die Grundschullehrer, Lehrerinnen vielleicht geimpft werden und die Kinder wieder in die Schule gehen können?
Das ist eine große Frage. Ich habe übrigens nochmal auf das letzte Wochenende zurückzukommen, irgendwie gedacht, die Welt ist ja so verrückt. Vielleicht war das auch ein Zeichen von oben, der ganze Schnee, den Leuten zu sagen, so, jetzt schicken wir euch die nächste Strafe runter und jetzt bleibt, damit ihr alle zu Hause bleibt.
Das war ja der sogenannte Lockdown.
Also es war ja wirklich so, dass es das Leben ja behindert hat, sozusagen, so schön wie es war.
Aber netter als
richtig,
das
richtig,
Covid-Virus.
Genau. Also damit können wir umgehen. Aber jetzt ist ja die Zeit vorbei. Ja, Schule ist nach wie vor ein Riesenthema. Auch da müssen wir natürlich drüber reden. Ist vielleicht auch ganz gut so, dass du gar nicht so nah dran bist und vielleicht auch ganz, ich sage jetzt mal Entschuldigung, naive Fragen stellen kannst. Aber ja, meines Erachtens müssen die Lehrer geimpft werden. Ich habe jetzt gestern gehört, dass die Grundschullehrer und Erzieher doch jetzt vorfristig geimpft werden sollen, weil, du musst dir vorstellen, am Montag sollten die Grundschulen öffnen. Und das hieße aber praktisch, dass die Lehrer vor Klassen mit 22 bis 28 Schülern stehen. Und da muss ich sagen, so sehr wie ich jetzt dafür bin, die Schulen langsam schrittweise wieder zu öffnen, aber im Hintergrund dieses Mutationsvirus erstens mal und dann vor einer vollen Klasse zu stehen, ist einfach momentan unverantwortlich. Und man hat jetzt gestern kurzfristig entschieden zu sagen, also Landkreise, die über Inzidenz von über 200 sind, die bleiben zu, die Schulen und Kitas. Landkreise zwischen 150 und 200, und da ist der UH-Kreis dabei, die können selbst entscheiden, was sie machen. Und der UH-Kreis hat entschieden, am Montag die Schulen nicht aufzumachen, noch eine Woche die Schulen und Kitas geschlossen zu lassen.
Ja, und der Rhein-Kreis ist ja leider auch das Problemkind in Thüringen.
Ist ja Nummer zwei in Thüringen, warum auch immer. Also, wobei, man muss auch ganz klar sagen, es gibt keine geschlossenen Schulen. Ja, wir reden ja von geschlossenen Schulen. In jeder Schule ist Betrieb, in den Grundschulen ist die Notbetreuung. Bei uns sind die Abschlussschüler da in Halbgruppen. Bei uns sind die Notbetreuungsschüler da, die Schüler mit Unterstützungsbedarf sind da. Also musst dir vorstellen, die Wiebeck-Schüler hat 230 Schüler, also wir haben so 30 bis 35 Schüler, haben wir jeden Tag da und mit relativ großem Aufwand sind also auch viele Lehrer auch im Einsatz. Und ich habe das ja, glaube ich, schon mal kurz erzählt. Ich habe gestern auch eine Sache erlebt, die ich in meinen langen Dienstjahren nicht erlebt habe, ja, eine Zeugnisausgabe im Freien. Habe ich da mit einer Klasse vertretungsweise eine Zeugnisausgabe gemacht, ja, so was erlebst du auch nur hier auf dem Jahnplatz oben.
Und alle dick eingemummelt.
Alle dick eingemummelt, alle trotzdem auf Abstand. Und ja. Ich habe den Kindern dann noch so mit dem Zeugnis noch ein Sprungseil mitgegeben, damit sie auch weiter motiviert sind, zu Hause Sport zu machen. Weil das ist ein Thema übrigens, auch da könnte ich schon wieder eine halbe Stunde quatschen. Sport kommt mir momentan wirklich viel, viel zu kurz, weil Sport spielt momentan keine Rolle. Es spielt momentan keine Rolle. Weil natürlich jetzt klar, die jetzt in die Schule kommen, haben andere wichtige Dinge. Die Hauptfächer müssen jetzt geschafft werden, die Abschlussklassen müssen auf die Prüfung vorbereitet werden. Und Sport sowieso jetzt mit Mundschutz, ab 7. Klasse müsst ihr ja Mundschutz tragen, auch schwierig. Aber das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Also
da vielleicht mal das Pferd von hinten aufrollen. Wie machst du denn Sport in Zeiten von Pandemie? Also wir haben das ja letzte Woche von Sven gehört. Er hat den Vorteil, er geht raus in den Schnee, ne? Läuft Ski, aber Was machst du denn so, um dich fit zu halten?
Naja, aber erstens mal, wie gesagt, wir dürfen nach wie vor rausgehen.
Ja, also klar, spazieren gehen ist ja der Trend schlechthin.
Ja, genau.
Leute, geht spazieren.
Wir haben das Spazierengehen neu erfunden. Also, wir können spazieren gehen, wir können draußen joggen gehen, wir können Fahrrad fahren, wir konnten vorher Woche Ski laufen. Da gibt es schon genügend Möglichkeiten. Ja. Aber ich mache auch viel, viel Sport zu Hause. ich will jetzt mal sagen, altersgemäß Sport zu Hause. Das kann sein, mal eine halbe Stunde mache ich meine Fitnessübungen für Bauch, Rücken, für Beine und so weiter. Das sind Übungen, da brauchst du keine Gerätschaften dazu, da reicht ein Handtuch. Wir haben übrigens jetzt bei uns auf der Schule mit den Lehrerkollegen zusammen, mit den Sportlehrerkollegen zusammen, kleine Videos erstellt, wie die Schüler Sport zu Hause machen können. Also wir haben Übungen gefilmt und aufgenommen und beschrieben, was die Schüler zu Hause mit einem Quadratmeter, mit einem Handtuch machen können. Und das finde ich auch gut. Und ich mache eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, mache ich jetzt eigentlich mehr Sport als vorher. Zum Glück darf ich hin und wieder mal nach Erfurt fahren zu meinem Freund Kirsche und darf in seiner Physiotherapie trainieren. Das ist immer für mich immer noch ein Highlight. Danke, Kirsche, nochmal dafür. Hab ja auch ein Rezept dafür. Ich schummel mich.
Es gibt aber trotzdem aktuell immer noch Möglichkeiten, das zu machen. Also das
Karin, wer das will, ich weiß nicht, wie dir es geht, wer das will, kann immer Sport machen, egal wo du bist. Also das machen sie im Raumschiff oben, im All machen sie Sport. Also ich stelle mal, wer das will, kann das machen. Und sollte es auch machen, weil ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir in Bewegung bleiben, weil das ist, ich kann es immer wieder nur sagen, wir können uns gegen dieses Virus sowieso nicht komplett schützen, aber was wir machen können, ist unseren Körper darauf vorbereiten, mit aller Arten von Viren und Bakterien umzugehen und vielleicht die innere Armee zu stärken, dass man gegen diese Eindringlinge kämpfen kann. Die einen können das besser, die anderen weniger.
Ja, kleine Empfehlung von mir vielleicht an der Stelle. Das habe ich ja jetzt auch durch eine gute Freundin in der Pandemiezeit entdeckt, ist Yoga und Meditation. Das ist vielleicht gar nicht, also für viele geht es ja beim Sport dann auch um Muskelaufbau, um Abnehmen und so. Das ist jetzt bei Yoga nicht so der Fall. Also du wirst durch Yoga nicht unbedingt viel Muskeln aufbauen. Du bleibst aber trotzdem fit. Ich mache jeden Morgen mit meinem Bruder zusammen Yoga und dann nochmal dienstags und donnerstags abends in unserer Gruppe über Skype. Ungefähr eine Stunde und ansonsten morgens so eine halbe Stunde. Und das ist auch in Sachen Achtsamkeit eine sehr gute Sache, weil du Zeit hast, dich mal auf dich und auf die Gegenwart zurückzubesinnen. Das klingt jetzt so esoterisch, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich wichtig in so Krisenzeiten, und wir befinden uns nach wie vor in einer Krisenzeit, sich sogenannte Me-Time zu gönnen. Kennst du das? Me-Time, Quality-Time, Zeit für mich und meinen Körper, mich bei meinem Körper auch einfach mal zu bedanken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn, ich mache das über YouTube mit Maddie Morrison, auch ein Tipp von mir an der Stelle, die macht das sehr gut. Die sagt dann am Ende immer, so jetzt verbeugen wir uns vor uns selbst, ne, Namaste, und jetzt lächel einfach mal. Schenk dir ein Lächeln. Kannst du nicht vorstellen, was das macht mit mir? So, du machst eine halbe Stunde Yoga, lächelst und schon ist der Tag ein ganz anderer.
Ich habe mal einen sehr interessanten Mann kennengelernt über die Lehrergesundheit, Dr. Ambold. Und der hat auch Vorträge gehalten, die waren zum Schießen, da haben wir wirklich nur gelacht. Und der hat auch gesagt, wenn er frühs aufsteht, guckt er in den Spiegel und lächelt sich erstmal an. Ja, und der Spiegel lächelt ja auch zurück und er sagt, ja, das ist auch einfach, das ist auch wichtig auch so, weil es geht ja auch darum, das erzähle ich ja auch immer wieder, dass manche Lehrer Montag früh in die Schule kommen und sehen aus, als hätten sie heute, müssen sie heute in den Krieg ziehen oder sowas. Ja, oder sie sind völlig aber ich muss mit einem Lächeln in die Schule gehen, auch wenn mir vielleicht nicht danach ist, weil sonst schaffe ich das nicht über den Tag, in vielen anderen Berufen übrigens auch. Also das ist schon, glaube ich,
das sehr hat der
richtig.
Wendler leider etwas ruiniert, dieses in den Spiegel schauen, was ich mal gut finde. Aber doch, das ist ja wieder ein Trend. Der Trend geht dahin, dass du sagst, sei einfach mal dankbar für das, was du hast. Freu dich über das und belohn dich auch ein Stück weit so.
Ja, die Balance halten. Aber übrigens nochmal zu dem Thema Sport in der Schule. Letzte Woche hat das TILM eine wunderbare Online-Fortbildung vorbereitet und durchgeführt mit über 100 Sportlehrern aus ganz Thüringen. Und da haben Lehrer erzählt, wie sie mit ihren Schulen Online-Sport machen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für tolle Projekte waren. Da haben Schulen gesagt, wie viel 1000 Kilometer laufen wir? Und die Kinder sind Kilometer gejoggt, gelaufen, haben die Kilometer zusammengezählt, haben das als Video hingeschickt, haben andere Übungen am Salzer-Gymnasium, Fitnessübungen erstellt, einen richtigen Plan erstellt. Also da denkst du, wow, also es gibt auch wirklich noch super motivierte Lehrer, die das wirklich mit den Kindern machen. Die machen das online, die machen das wirklich online mit den Kindern, die machen Projekte, die über die Schule hinausgehen. Also wie gesagt, klar könnte ich jetzt sagen, so ein Mist, wir dürfen keinen Sport machen, die Hallen sind zu, wir müssen Mundschutz tragen, aber es geht immer noch was und die Kollegen haben das in einer derart angenehmen und motivierenden Art gezeigt. Also Respekt dafür. Das geht also auch. Ja, und jetzt nochmal zur Bildung zurückzukommen.
Du hast da ja vorhin schon ein paar Ideen geäußert, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass man Corona vielleicht auch einfach mal als Chance begreifen kann.
So sehe ich es, aber jetzt mache ich es mal an dich. Du bist jetzt, ich ernenne dich jetzt zum Bildungsminister.
Oh nein.
Zur Ministerin, Entschuldigung, muss ja aufpassen. Ja.
Klingt nach einer Schulaufgabe in Soziologie. Also so. Du darfst drei Dinge ändern.
Genau, also auch wenn du nur eine, was wäre dann, aus deiner, ist ja gut, weil du hast ja jetzt keine schulpflichtigen Kinder, du bist ja nicht so nah dran, Schule interessiert dich jetzt nicht so sehr, berufsbedingt. Was würdest du von außen jetzt sagen, was wäre eine wichtige Sache, die du jetzt gerne in die Wege gebracht hättest oder ist es doch so weit weg?
Also du hast recht, berufsbedingt bin ich nicht so nah an der Schule dran, aber berufsbedingt bin ich trotzdem nah an Kindern dran, denn ich habe da ja jetzt auch eine intensivere Stelle beim Kinderfernsehen und für uns ist tatsächlich das Wichtigste oder eine der wichtigsten Punkte, um die wir uns kümmern, ist die Medienpädagogik, also Kindern beizubringen, mit Medien besser umzugehen, achtsamer umzugehen und auch Eltern zu zeigen, wie sie ihren Kindern dabei helfen, auch Eltern zu zeigen im Übrigen, wie sie mit Medien umgehen und was dabei zu beachten ist. Deswegen, wir hatten es vorhin angesprochen, fände ich das als eine super Idee zu sagen, Medienpädagogik ist ein festes Fach, was in allen Schulen verankert ist und, weiß ich nicht, dreimal die Woche gelehrt wird.
Also, ja, ich sehe jetzt wirklich mittlerweile, ich habe mit so vielen Kollegen gesprochen und mir auch so viel recherchiert und nachgedacht. Ich merke jetzt wirklich, wie diese Pandemie uns auch eine große Chance bietet jetzt. Und zwar einfach mal in der Bildung wirklich mal ganz unten am Fundament anzufassen, anzugreifen, jeden Stein mal umzudrehen und uns zu fragen, ist das denn das noch zeitgemäß, was wir alles in der Schule machen? Vermitteln die Fächer, die wir unterrichten, den Kindern noch das, was sie wirklich danach, nach der Schule brauchen? Man sagt ja immer so, es hört sich so an, die Schule soll fürs Leben vorbereiten. Das sagt man schon seit 100 Jahren.
Das tut sie aber leider nicht mehr.
Nee, das tut sie leider nicht mehr. Das hast du auch beim Abitur gemerkt. Ja. Wenn ich jetzt fragen würde, was von deinem Abiturwissen jetzt sofort noch abrufbar wäre, so lange ist es ja nur auch nicht her, würde wahrscheinlich auch nicht so viel übrig bleiben. Die Nachhaltigkeit fehlt uns da, glaube ich. Und jetzt gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass Schulen, die mit langfristigen Unterrichtsprojekten arbeiten, die über mehrere Tage gehen, die sind viel nachhaltiger, weil die Kinder lernen, einen Wochenplan zu erstellen, selber Strukturen aufzubauen. Und diese Kinder, die, ich weiß nicht, alle machen sich über Waldorf natürlich lustig, manchmal auch mit Recht, oder Jena-Plan oder Dalton, keine Ahnung. Aber diese Kinder kommen jetzt scheinbar, so gibt es eine Untersuchung, zu Hause mit dem selbstverantwortlichen Lernen besser zurecht. Die können sich besser strukturieren als viele Schüler, die wir einfach mit Aufgaben versehen. Löst die Aufgaben bis Freitag, gibt die Aufgaben Freitag ab, Montag kriegst du neue Aufgaben und gibt sie wieder ab.
Ja. So.
Und ich glaube, jetzt sollten wir mal sagen in der Schule, hallo, lasst uns mal neue Fächer einführen. Wir müssten als erstes das digitale Lernen einführen, dass der Umgang mit Medien, das, was du jetzt berufsmäßig machst, wie gehe ich denn mit diesen WhatsApp-Nachrichten um, was löse ich manchmal für Bumerang-Geschichten aus, wenn ich Dinge da online stelle, wie müssen wir miteinander umgehen, wie sensibel müssen wir umgehen, wie können wir das auch in der Schule einbauen, können wir mit diesen digitalen Möglichkeiten mehr an die Eltern rankommen, wir müssten in der Schule das Fach, einige Schulen haben das schon mal gemacht, phasenweise machen es vielleicht noch, das Fach Lernen. Ja. Wie lerne ich eigentlich? Die meisten Kinder wissen das gar nicht. Ich merke das jetzt gerade, ich bin ja auch bei uns in der Notbetreuung eingesetzt in der Schule, wo ich denke, die Kinder können ja nicht mal einen Text verstehend lesen. Die Deutschlehrer werden jetzt sagen, natürlich, das machen wir jede Stunde, wenn es geht, aber sie können es eben nicht. Also, und ich sehe jetzt die Chance, jetzt mal zu sagen, lass uns mal einen Break machen, lass uns überlegen, was ist noch zeitgemäß und was müssen wir jetzt ändern? Abgesehen davon, dass die Kinder 5 bis 6 Monate noch, ich sag mal, Bildungsverlust erlitten haben. Die Kinder würden das jetzt vielleicht selber nicht so stören, das werden sie erst später merken, aber auch da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das jetzt kompensieren wollen.
Ja.
Und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Und wie gesagt, ich will auch nicht nur rummeckern, sondern ich versuche auch, die ganzen Sachen mal zu verschriftlichen und es auch weiterzugeben und versuche auch aus meiner Sicht Lösungswege zu geben, also nicht aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht vieler Lehrer, weil ich bin mit vielen Lehrern im Gespräch und da passieren viele gute Sachen, aber auch wie gesagt, für uns wird es ein nachhaltiges Problem, egal wie die Pandemie weiter verläuft, wir werden in den nächsten 2-3 Jahren mit dieser Phase der Schule noch viel zu tun haben.
Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, das sind Konsequenzen, die man noch nicht gut absehen kann, aber wie du schon gesagt hast, man kann dann natürlich auch gucken, dass man vielleicht mal in eine andere Richtung, die vielleicht vorher ein bisschen zugebaut war, weil man in so einem System, in so einer Routine drin ist, wo alles so läuft wie gehabt, wo auch keiner so richtig ausbrechen möchte. Und jetzt ist man durch Corona gezwungen, da auszubrechen. Und dann kann man das auch nutzen und kann einfach mal gucken, dass man von Grund auf Sachen erneuert. Und gerade im Bezug auf neue Medien finde ich das so spannend. Vorhin hattest du auch gemeint, dass so viele Lehrer und Lehrerinnen sich ja dann doch noch dagegen sträuben. Nicht alle, wie wir von Herrn Busch noch wissen, dass da durchaus auch die Bereitschaft da ist, Neues zu lernen. Dass aber gerade auch einfach mal klar gemacht wird, so Kinder und Jugendliche müssen nicht geschützt werden in erster Linie vor Medien. Es muss nicht immer so der große erhobene Zeigefinger sein, sondern die sind auch einfach eine Möglichkeit für Recherche, für Verstehen, um Sachen besser umzusetzen, um Lerninhalte besser zu verstehen. Du kannst heutzutage, guck dir mal an, was auf TikTok passiert oder auf den neuen Plattformen. Auf Clubhouse, jetzt total im Trend, die Podcasts selbst schlechthin. Es passieren so viele Dinge und gerade die junge Generation wirkt ja daran mit und kann auch der Älteren noch viel mehr mitgeben. Also man könnte da auch in einen sehr engen Austausch gehen mit den Jugendlichen und die vielleicht mal begeistern zu sagen, richtig, ja, hier, ihr habt die Möglichkeit, Lerninhalte jetzt auf eure Art und Weise verständlich zu machen. Wir können uns da austauschen. Und das gibt's ja auch schon. Also viele Schulen in Deutschland machen das ja. Ich erinnere mich an eine Schule in Berlin, die noch im Frühjahr, des ersten Lockdowns, haben die Lehrer und Lehrerinnen wohlgemerkt, inklusive der Direktor dieser Berliner Schule, haben eine eigene, ja wie so eine Art Tagesschau auf die Beine gestellt, eine eigene Fernsehshow, wo sie quasi die Schulinhalte als Nachrichten jeden Tag präsentiert haben. Unglaublicher Aufwand, kannst du nicht verlangen von jeder Schule. Aber war was Neues, war lustig und es holt die Schüler ab.
Nein, das ist auch, und man muss auch dazu sagen, Lehrer sind unheimlich kreativ. Ich habe da vorhin schon von der Zeugnisausgabe erzählt. Also wie gesagt, bei mir haben Kollegen an der Bushaltestelle einen schönen Stand aufgebaut und haben für die Schüler Zeugnisausgaben gemacht. Die haben Wäscheleinen aufgehangen, haben die Zeugnisausgaben. Also Lehrer sind unheimlich kreativ und Lehrer, ich sag mal, viele Lehrer können aus dem Stand auch dieses Fach auch unterrichten. Natürlich muss man perspektivisch sagen, natürlich müssten Lehrer fortgebildet werden, weil das kann man nicht einfach so, weil ich jetzt selber WhatsApp habe, kann ich über WhatsApp reden. Klar kann ich das reden, aber wenn wir den Kindern was mitgeben wollen, dann muss das schon ein bisschen nachhaltiger und methodisch strukturiert sein. Aber weil du es gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob dir der Rostocker Oberbürgermeister, der Herr Madsen, etwas sagt. Ist ein dänischer Staatsbürger mit dänischem Pass und er ist in Rostock Bürgermeister. Yeah. Schon mal das erste sehr Besondere. Aber er hat es geschafft, seit der Pandemie hat Rostock nie höher einen Inzidenzwert als 38 gehabt. Doch einmal, das erzähle ich aber gleich. Also, der hat es geschafft. Und wie hat er das geschafft, ist die Frage. Und er hat von Anfang an, als die ersten Probleme aufgetaucht sind, hat er die Schulen zugemacht, hat die Kitas zugemacht, hat die Geschäfte zugemacht. Hat er natürlich gleich einen riesen Shitstorm, warum er das macht und so. So, aber er sagt heute, wir müssen nicht lernen, dauernd gegen das Virus zu kämpfen, sondern wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Mhm. Und er sagt, wenn wir es schaffen jetzt, wir müssen die Geschäfte aufmachen, wir müssen die Fitnessstudios aufmachen, wir müssen die Schulläden aufmachen, die Kinos, die Theater aufmachen, aber das mit einem mit Konzepten, die Unternehmen auch alle haben. Ja. Er sagt, zum Beispiel in Korea ist ja ganz einfach, du gehst in ein Geschäft, und bevor du reingehst, scannst du mit deinem Handy einen QR-Code ab. Dann sind deine Daten hinterlegt und wenn du im Nachhinein positiv getestet wurdest, kann ganz genau nachvollzogen werden, was passiert. Und in Rostock konnte man seit Anfang der Pandemie nachvollziehen, wo positive Fälle waren und konnte man sie nachverfolgen beim Gesundheitsamt. Er hat auch wirklich ein sehr gutes Gesundheitsamt, sagt er selber. Aber jetzt kommt's. Als der harte Lockdown kam, haben sich in Rostock dann doch mal die Zahlen verdreifacht. Mhm. Und jetzt fragen sie ihn, was ist jetzt los in Rostock? Mhm. Und weißt du, was er sagt? Er sagt, na klar, was jetzt los ist, ist, dass jetzt einige Menschen illegale Partys feiern. Da feiern 30 Menschen eine illegale Party. Jetzt stellt sich raus, 3 Tage später, einer von den 30 ist positiv. Jetzt sitzt er beim Gesundheitsamt und die Frau fragt ihn, wo haben Sie das her? Und sagt, der weiß ich nicht. Mhm. Kann ich mich nicht einbilden. Weil er natürlich seine 29 Kumpels nicht verpfeifen will. Mhm. So. Und jetzt sind diese 29, von den 29 sind nochmal 10 positiv. Mhm. Die melden sich aber auch nicht. Die sagen auch nicht, wo sie herkommen. Mhm. Verteilen es wieder weiter. Es sind also die illegalen Sachen, die laufen, die passieren. Wenn er aber sagt, ich mache die Bar auf und du hast dich eingescannt und ich weiß, es sind 15 Mann in der Bar und ich kann wissen, einer war positiv, die 14 werden benachrichtigt und so weiter, dann kann ich es nachvollziehen. Also sagt er, nicht alles zumachen, sondern macht es auf mit einem Konzept dahinter, einer Nachvollziehbarkeit. Warum müssen wir in Gesundheitsämtern noch mit händischen Listen arbeiten, mit Papier arbeiten? Ja. Das muss doch 2021 möglich sein, das alles digital nachzuverfolgen. Und wie gesagt, Rostock hat nach wie vor jetzt eine Inzidenz von 34, die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern und es funktioniert super durch ihn. Ja? Also so gesehen bin ich echt beeindruckt und das hat mir auch so gesagt, klar, warum kriegen wir es nicht hin? Wir müssen jetzt aufmachen, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie du siehst. Mhm. Weil klar, schön, dass die Friseure aufmachen am 1. März. Aber was der Friseur kann, kann der Schulladenbetreiber, der Kinobetreiber, der Fitnessbetreiber,
das können die auch alles. Ich verstehe auch nicht so richtig, warum ausgerechnet Friseure. Also ich habe ja dabei in einem Podcast habe ich die Theorie gehört, dass die ganzen Politiker und Politikerinnen jetzt doch dich nicht mehr trauen, ins Fernsehen zu gehen, weil die Haarschnitte doch eskalieren, du aber nicht gleichzeitig mit einem sehr guten Haarschnitt auftauchen kannst, um dann zu sagen, ja, ich darf übrigens zum Friseur, weil ich Politiker bin.
Aber es sind doch immer die gleichen gut gestylten Politiker in den Talkshows, jeden Tag und jeden Abend. Nein, wie gesagt, ich glaube jetzt schon, der Druck wird jetzt auch groß und man kann das auch der Bevölkerung nicht mehr verkaufen. Natürlich haben wir dieses Mutationsvirus vor uns, das wird noch ein richtiges Problem werden. Aber man sollte jetzt wirklich schon den Institutionen die Möglichkeit geben, die gute Konzepte haben. Warum soll die Gastronomie das nicht hinbekommen? Ja. Ja, warum? Ja. Wir können doch jetzt mal anfangen, ganz langsam anfangen. Nicht gleich von 0 auf 100, sondern ganz langsam anfangen.
Und nochmal, ich habe das schon mal im Podcast gesagt, was die Kulturbetriebe angeht. Hier in Erfurt beispielsweise Franz Mehlhose, viele andere Institutionen, die hatten schon Konzepte. Die haben über den Sommer Konzepte entwickelt, wie sie das mit der Pandemie machen. Da musst du vorher deine Daten angeben. Da musst du dich online anmelden oder vor Ort wenigstens was unterschreiben. Da gibt es sehr gut ausgearbeitete Konzepte. Und bei den Kulturveranstaltungen gab es tatsächlich keine großen Ansteckungen. Auch da war ja der Aufschrei danach sehr laut aus der Kulturszene, dass sie gesagt haben, ja, hier, was soll das so? Ihr zerstört unsere Existenzen. Es wird keine Kultur mehr geben, wenn wir so weitermachen. Obwohl sich natürlich letztendlich damit auch alle abgefunden haben. Aber inzwischen könnte man auch mal sagen, ja, aber dann lasst es doch einfach mal, ne? Also warum dann nicht mal ausprobieren vielleicht, und, wenn jetzt die Inzidenz runtergeht.
Und ich denke auch, jetzt stagniert es ja gerade wieder und Thüringen steigt sogar an. Natürlich wird, wie gesagt, dieses Mutationsvirus ist jetzt schon zu 25% auch in Thüringen. Das wird auch noch weiterkommen. Aber trotzdem, lasst uns es langsam machen, in kleinen Schritten und vor allen Dingen so, dass wir es immer nachvollziehen können. Ja. Wenn das System so stabil ist, dass wir in allen Branchen es nachvollziehen können, wenn eben 10 Mann im Kino sein können, dann ist doch erstmal ganz gut. Ja. Und die 10 Mann sind registriert und könnten informiert werden, wenn irgendwas ist und so weiter, dann wäre das doch möglich. Aber man muss jetzt langsam anfangen, weil wir machen einfach auch so viele Menschen und Branchen einfach auch kaputt. Es ist nicht mehr zumutbar. Und in der Bildung ist es, finde ich, genauso. Natürlich jetzt die Schulen jetzt sofort aufzumachen, um Gottes Willen, aber stückweise. Und in der Schule ist das Allerbeste. Guck mal, in jeder Schule, ich weiß genau, welcher Schüler da ist. Ich weiß genau, zu welcher Zeit ich den Raum 14 gelüftet habe. Ich weiß genau, wann jedes Kind auf Toilette gegangen ist, weil ich Protokoll führen muss darüber. Also wir wissen doch alles von den Schülern, die da sind, da ist doch alles nachvollziehbar. Also muss es doch gehen.
Ja,
Karin, jetzt wollen wir mal langsam hören, wie das bei uns im Krankenhaus aussieht.
Hoveland-Klinikum.
Also wie gesagt, wir haben jetzt quasi unsere zwei, ist auch eine technische Premiere jetzt sozusagen. Wir haben jetzt gleich die beiden, Nancy Vorbrich und den Dr. Stefan Russwurm zusammen und wollen mal horchen. Die rufen uns jetzt konferenztechnisch, hoffe ich doch jetzt mal gleich an.
Dr. Russmann ruft vor.
Russwurm ruft. Der hat die Nancy schon angerufen, hat sie wahrscheinlich jetzt quasi in einem Telefon. 49151. So, und jetzt wollen wir mal horchen. So.
Guten Tag.
Ach, schönen guten Tag. So, jetzt haben wir im besten Falle die Nancy am Telefon und den Dr. Russwurm am Telefon, richtig?
Ja, guten Tag, hier ist Nancy.
Hallo.
Guten Tag, hier ist Stefan Russwurm, hallo.
So.
Ihr könnt uns gerne duzen, dürfen wir euch auch duzen?
Ja, klar, also für mich kein Problem.
Okay. Okay. Das ist ja eine Generation, ich bin gut erzogen, ich wäre natürlich vor lauter Respekt beim Sie geblieben, aber ich mache natürlich gerne das auch so. Nancy, vielleicht fangen wir mal an, kannst du vielleicht dich mal kurz vorstellen, was du machst, warum du Krankenschwester geworden bist und wo du arbeitest?
Ja, also wie gesagt, Nancy Vorsprich ist mein Name, werde 47 Jahre alt, Krankenschwester, also da gab es von mir früher mal ein Foto. Da habe ich zum Fasching schon mal Krankenschwester gemacht und das habe ich mir dann mal immer hingehangen. Und wie gesagt, das war auch meine Einladung zu meinem 40. Geburtstag, da war das drauf. Also ich hatte immer irgendwie schon so ein Bedürfnis. Ich muss sagen, ich habe auch meine Mutti relativ früh verloren, die ist mit 35 Jahren an Krebs gestorben. Und da war das für mich gerade dann so wichtig, eigentlich wirklich Menschen zu helfen. Und das ist eigentlich heute immer noch so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das zeichnet mich, glaube ich, auch so aus und deswegen fühle ich mich auch in meinem Beruf so pudelwohl, ich sagen.
Das ist eine schöne Hintergrundgeschichte, vielen Dank.
Genau. Nancy, das wäre jetzt auch so meine Einstiegsfrage, auch in der jetzigen Zeit, ist es für dich immer noch der Job, den du immer wolltest, den du geliebt hast, ist es der noch?
Also wir sitzen manchmal so im Team zusammen und reden natürlich alles so, was uns gerade bewegt, auch auf Stationen und so weiter. Ja, und die Ärzte sind auch oft mit dabei, trinken mit uns mal einen Kaffee, dass wir uns da austauschen können. Und da kommt ja, sitzen auch Schüler mit dabei und so weiter. Und da kommt immer die Frage auf, wer würde diesen Beruf nochmal machen? Also ich immer wieder, muss ich sagen. Das ist mein Traumberuf gewesen und ich denke, das wird er auch bleiben.
Okay. Nancy, jetzt versuch mal natürlich unseren Zuhörern auch zu erklären, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, für dich ist es ja fast Alltag, aber was hat sich jetzt geändert, wenn du jetzt mal 1,5 Jahre zurückdenkst, wie du so eine Schicht verbracht hast im Hoflein-Klinikum und heute, wie kannst du uns das mal plastisch darstellen?
Also das war ja so, also jetzt am 20. März wird das genau ein Jahr, dass wir praktisch Covid haben, auch in unserem Haus. Ich bin am 20. März auf Arbeit gekommen und meine Pflegedienstleitung hatte mich vorher schon angerufen und wir hatten ja schon vorher so einen Plan, ja, dass eventuell immer mal einer aushelfen muss auf einer Station. Und da hieß es, die Ersten kommen. Und da hieß es halt, Nancy, ihre Station wird jetzt freigezogen und sie werden jetzt Covid-Stationen. Ja? Und da hat man natürlich schon erstmal, also dass wir das nicht machen, gab es überhaupt keine Frage, weil das ist eine Infektionskrankheit und mit den Krankheiten haben wir immer zu tun. Ja? Aber das hat natürlich in dem Sinne auch viel verändert und viel bewegt, dadurch, dass ja dann keine Besucher kommen konnten. Ja? Die Patienten waren isoliert, wir mussten uns verkleiden. Die Patienten haben uns nicht erkannt, sie haben uns nicht richtig verstanden, weil sie dann auch schon älter waren und. Mhm. Wir haben dann ganz einfach das so gemacht auch, sonst war das ganz normal, da sind die Besucher gekommen, die haben sich bei uns vorgestellt, sind ins Zimmer gegangen und jetzt war das halt so, Besucher konnten nur von draußen kommen. Ja, dann haben wir praktisch die Patienten in den Betten so weit hochgefahren, dass sie zum Fenster rausgucken konnten und mit ihren Angehörigen wenigstens mal am Zaun kommunizieren konnten. Also das ist von uns ein ganz anderes, schwieriges Arbeiten gewesen. Aber trotzdem war es eben immer so, dass wir eine Sicherheit hatten. Wir waren geschützt, ja, und wir konnten trotz alledem auch adäquat und wirklich auch ein kleines Stückchen normal die Patienten versorgen. Weil es ja doch auch so ein kleines Stückchen Familie dann geworden ist. Die waren ja doch auch eine Weile bei uns.
Ja. Nancy, weil du das gerade so ansprichst, das ist was mir neulich erst bewusst geworden ist, als ich ein Video von MDR Extra gesehen habe, wo es viele Aufrufe von Mitarbeitenden in Krankenhäusern aus ganz Deutschland gab. Man geht immer so davon aus, dass man im Krankenhaus, also das weiß ich auch von meiner Mama, die ist auch Krankenschwester, natürlich immer Maske trägt, immer quasi geschützt ist, aber dass da durch Corona natürlich nochmal ein extra Schutz dazugekommen ist für euch, dass ihr quasi den ganzen Tag Maske tragt und trotzdem die gleiche körperliche Arbeit leisten müsst, dass das einfach nochmal eine unglaubliche Belastung ist, die da hinzukommt, hinzu zu den natürlich nochmal mehr Patienten, die ihr dann versorgen müsst. Das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich dieses Video gesehen habe und mir dachte, ja, wie krass, ihr müsst ja den ganzen Tag diese Maske tragen und trotzdem die gleiche körperliche Arbeit bewerkstelligen.
Ja. Das war schon. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch wirklich noch so einen Helm auf immer gehabt und so, ja. Dadurch ist ja auch die Kommunikation zwischen denen, wir haben ja auch viele ältere Menschen gehabt, ja. Die hören so und so schlecht und dann noch mit der Maske und noch eine Maske drüber und den Helm auf. Ja. Also das ist schon sehr aufwendig gewesen. Aber wie gesagt, ich kann es immer wieder nur sagen, es ist halt unsere Arbeit, es sind unsere Patienten. Wir sind zeitweise schon auch an unsere Grenzen gekommen, aber das Gute an der ganzen Geschichte ist halt immer auch gewesen, wir konnten das im Team sehr gut besprechen und auch mit unseren Ärzten. Also wir haben ja Ärzte aus allen Bereichen gehabt. Das waren urologische, gynäkologische, Anästhesisten und. Das war wie so ein, und ist immer noch wie so ein Stück Familie. Ja, wir sind so ein Team und arbeiten Hand in Hand und ich glaube, das macht uns auch aus. Und das macht auch die Geschichte aus, dass wir das so ziemlich gut tragen können. Okay. Und bewältigen können.
Okay, schlag mal gleich mal die Brücke zu den Ärzten, beziehungsweise Stefan. Ich traue mir jetzt einfach mal, dich zu duzen, Stefan. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mal deinen Werdegang und deinen Status im Hoflein-Klinikum kurz mal erklären, dass die Zuhörer wissen, wer du bist und was du machst.
Mein Name ist Stefan Rußborn. Ich bin 53. Ich bin glücklich verheiratet seit 30 Jahren, Vater zweier Kinder. Und ich bin seit 25 Jahren jetzt Arzt. War die Mehrzeit meiner Zeit Arzt am Universitätsklinikum in Jena und bin vor etwa 2,5 Jahren ans Rufland-Klinikum als Chefarzt der Anästhesie- und Intensivabteilung bekommen.
Stefan, nun hat die Nancy ja das so erzählt, dass ihr mit den Ärzten, die Schwestern, ein ganz gutes Team seid. Kannst du das so bestätigen?
Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Erfolgsfaktor. Wir haben über die gesamte Zeit ganz, ganz eng und sehr partnerschaftlich, und das ist nicht so gewöhnlich, aber sehr partnerschaftlich auch zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam uns weitergebildet, wir haben uns gemeinsam unsere Sorgen erzählt, wir haben das gesamte Jahr als Team performt und als Team, das schließt sich durchaus, also nicht nur die Krankenschwestern und Krankenpfleger auf der Station und die Ärzte, die dort arbeiten, sondern ich würde das viel weiter fassen, also ob das die Physiotherapeuten, die jeden Tag gekommen sind, die Röntgenschwestern, die uns auch geholfen haben, unsere Reinigungskräfte, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, aber auch den Schlag zu den anderen Ärzten in anderen Abteilungen, den mussten wir auch viele Härten zumuten, aber auch hin zu unserer Krankenhausleitung, die uns in der ganzen Phase eben auch unterstützt hat. Hätten die alle nicht so gut miteinander gearbeitet, dann hätten die nicht alle auch das gleiche Selbstverständnis gehabt, dass wir unsere Patienten mit einer hohen Qualität und liebevoll behandeln wollen, da wären wir gescheitert.
Stefan, ich stelle dir einfach mal die gleiche Frage, wie ich das Nancy auch gestellt habe. Wie hat sich dein Arbeitsleben, reden wir erstmal vom Arbeitsleben jetzt in dieser Zeit der Pandemie, verändert? Vielleicht auch in dem Hintergrund, dass es jetzt auch ein Jahr nach der Pandemie doch auch immer noch Menschen draußen gibt, die sagen, ach mein Gott, jetzt macht doch nicht so ein Riesengewese, es ist nur eine schwere Grippe, so schlimm wird das schon nicht mehr, damit muss man einfach leben. Wie hat sich das für dich verändert, beziehungsweise was kannst du diesen Menschen sagen?
Also das in drei Worten zusammenzufassen, das ist sehr schwierig. Fangen wir erstmal so mit diesem, das ist ja gar nicht schlimm an. Heute kam in Nature Scientific Reports eine sehr, sehr gute Studie heraus. Und man muss ein bisschen Verständnis auch haben, dass solche Untersuchungen immer erst eine Weile brauchen und aufgeschrieben werden müssen. Heute kam eine Untersuchung raus von Covid-Erkrankungen im Jahr 2020. Und die Hauptschlussfolgerung ist, dass wir im Jahr 2020 über 20 Millionen Lebensjahre verloren haben. Und es ist eben nicht so, dass das Patienten sind, die nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate zu leben haben, sondern im Durchschnitt hat jeder Mensch, der an Corona verstorben ist, 16 Lebensjahre verloren. Und die haben auch sehr gut herausgearbeitet, dass die Zahl der verlorenen Lebensjahre bis zu 9-mal häufiger ist als bei einer durchschnittlichen Grippesaison. Na, gerade wir Männer, wir haben massiv dazu gezahlt, wir haben halt eine genetische Komposition, die uns besonders stark erkranken lässt. Männer haben zu 45% mehr zu diesen verlorenen Lebensjahren beigetragen und sind eben nicht nur die Ältesten unserer Gesellschaft, sondern ein Drittel der verlorenen Lebensjahre haben wir bei Menschen unter 55 Jahren verloren. Und wir haben fast die Hälfte der Lebensjahre bei Menschen zwischen 55 und 75 Jahren verloren. Ich finde, das sind Zahlen, die kann man einfach nicht wegdiskutieren und die beschreiben, dass das eben auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene ein ganz, ganz anderes Problem ist, als wir das bei einer normalen Krise sehen. Und ich möchte hinzufügen, ich behandle jetzt seit 25 Jahren intensivmedizinisch auch Patienten mit Grippe. Ich kann mich nicht erinnern, auch nur ansatzweise eine solche Dynamik, eine so hohe Fallzahl, eine so schlimme Krankheitsschwere gesehen zu haben, obwohl ich das an der Universität ja immer auch die schwierigsten Patientenfälle gesehen habe im Vergleich zu dem, was ich jetzt gesehen habe in den letzten 12 Monaten.
Okay, vielleicht Stefan, es gibt ja genau bei den Ärzten wie auch bei den Lehrern immer so, auch so aus der Bevölkerung, so manche, die sagen, ja gut, Mensch, die Ärzte auch verdienen Schweinegeld und Wochenende haben sie auch immer frei. Wie hat sich dein letztes Dienstjahr so, wie von der Quantität her, wie muss man sich das vorstellen?
Also genauso wie bei Nancy hat sich bei mir alles verändert. Vom eigentlichen Arbeiten, wenn ich Patienten intubiere, dann muss ich Vollschutz anziehen, da ist man nach 30 Minuten klitschnass unter den Kitteln. Meine Kollegen und ich, wir haben natürlich auch Angst, weil wir als Narkoseärzte ganz nah an den Atemwegen da sind. Wir haben ein besonders hohes Risiko, uns auch an Corona anzustecken. Wir haben das besonders vorsichtig machen müssen. Und ansonsten hat sich organisatorisch also das kann man gar nicht. Ich habe das oft versucht, Freunden zu erklären, aber das ist ganz schwer vermittelbar. Für uns hat organisatorisch sich alles geändert. Auch mein Arbeitsablauf hat sich fundamental geändert.
Inwiefern?
In allen Ebenen. Also die Patientenpfade sind komplett anders. Das geht von der Notaufnahme über die einzelnen Stationen durch. Das geht über die Art, wie wir uns organisieren, weiter bis hin zu Therapiekonzepten. Wir haben ja zwischendurch, wir haben jetzt bis Ende Januar etwa 700 Patienten notfallmäßig unter dem Verdacht auf Corona-Infektion in unsere Isolierbereiche am Hochland-Klinikum aufgenommen. Und wir hatten zwischendurch über 60% aller stationären Betten komplett umgewandelt, nur noch zur Versorgung von Corona-Kranken. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Balance zwischen auf der einen Seite, wir möchten natürlich auch allen anderen Patienten die höchstmögliche und die bestmögliche medizinische Qualität geben. Auf der anderen Seite sind 60% unserer Organisation arbeitete zwischendurch nur im Corona-Bereich. Und das gilt nicht nur für Betten, das gilt für Krankenschwestern, das gilt für Ärzte, das gilt für Physiotherapeuten. Aber auch die Themen, wie bei unserer Krankenhausleitung, die waren natürlich eben auch so zwei Drittel vom Thema Corona geprägt. Also diese Veränderung, die auf die Krankenhäuser, nicht nur unser Krankenhaus sind ein Stück heimlich, sondern in ganz Deutschland einströmte, die waren so fundamental und so massiv. Das ist der stärkste Veränderungsprozess, den wirklich unser Gesundheitswesen in den 25 Jahren, die ich jetzt als Arzt überblicke, jemals erlebt hat.
Okay.
Ich finde auch, dass das in diesem MDR Extra Video, sehr gut rübergekommen ist. Stefan, da hast du auch gesagt, dass du seit November über Weihnachten auch wirklich am Limit gearbeitet hast, so wie wahrscheinlich auch alle deine Kollegen und Kolleginnen, wie auch Nancy beispielsweise. Ja. Ist dann da jetzt mittlerweile, also jetzt sind wir fast, der Frühling rückt an, wir sind fast im März. Ist es besser geworden inzwischen? Gibt es ein Aufatmen oder ist die Situation nach wie vor so schlimm wie im November und Dezember bei euch?
Also November, Dezember war über Weihnachten, Silvester. Wir hatten zwischendurch über 90 Patienten. Wie gesagt, zwei Drittel unserer Krankenhausbetten des gesamten Personals haben nur noch in Corona gearbeitet. Und ganz ehrlich, ich habe mich so reingehängt wie alle anderen, meine Kollegen auch. Ich möchte wirklich keinen rausnehmen und nicht nur die medizinischen Bereiche, sondern hätten wir zum Beispiel nicht diese Unterstützung auch von unserer Krankenhausleitung, von unseren Gesellschaftern erfahren. Wir hätten total Schritt begleitet. Oder allein die Unterstützung von unseren Jungs und Mädels im Labor, die in der Woche über 1000 PCR-Tests angeboten haben, die Samstag, Sonntag reingekommen sind, um uns da auch mit Informationen zu begeben. Also alle haben mitgezogen, ich bin da sicherlich nur einer, aber ja, wir haben alle heftig gearbeitet. Unterm Strich zur Frage zurückzukommen, es ist etwas besser geworden, so der Druck von der Straße hat jetzt über die zweite Januarhälfte, erste Februarhälfte langsam abgenommen. Also die Aufnahmen aus dem ambulanten häuslichen Bereich sind im Moment für uns standardisiert bearbeitbar, aber wir haben andere Probleme zu lösen. Und auf der persönlichen Ebene, ich hatte mich auf mein erstes freies Wochenende seit Wochen gefreut, aber das ist dann gestern verschossen worden. Also ich bin auch im Moment gerade wieder im Buchdienst.
Ach du liebe Zeit.
Seit Mitte November. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, ich habe seit 15. November habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Wochenenden frei gehabt. Die restliche Zeit haben wir durchgearbeitet. Aber auch mein Kollege Herr Oder hat es genauso gemacht. Mein Kollege Herr Bruderbach, auch meine Geschäftsleitung, die ist natürlich, ich habe die manchmal Samstagabend um 10 angerufen, damit man noch ein Problem lösen kann. Meine Kältedienstleitung, die das wünscht.
Okay.
Also, die nennt sie und ich, ja, wir sind fleißig und wir machen das gern und wir jammern da auch nicht, aber nicht nur wir haben fleißig gearbeitet, sondern wirklich das ganze Team. Und es geht von der Reinigungskraft, die wirklich essentiell sind, weil man die Zimmer aufbereiten muss und damit eben Übertragung auch im Krankenhaus vereinfacht. Die haben sich genauso reingehängt wie unsere unterchirurgischen Kollegen, unsere Kollegen aus der Urologie, die nichtmedizinischen Bereiche, auch unser Controlling, unsere Verwaltung, die natürlich die ganzen Prozesse und Veränderungen begleiten mussten. Also hätten wir da nicht so eng zusammengehalten, hätten wir das nicht.
Ja, ist nicht so glauben.
Also wirklich einen herzlichen Dank an alle.
Das
war eine irre Belastung für alle, die da im Krankenhaus und im Umfeld gearbeitet haben.
Das schickt man gerne so raus und hoffentlich hören das auch viele Menschen. Ich glaube, Stefan, ich bin zwar als Lehrer, wir sind auch seit 3 oder 4 Wochen arbeiten wir jetzt auch nur mit Masken, nicht mit Vollschutz, so wie ihr nur mit Masken. Und ich muss sagen, wir machen nach 75 Minuten machen wir eine Pause, weil das mit den Masken, ja, das lachst du jetzt. Deshalb kann ich, glaube ich, sehr gut einschätzen.
Macht ihr wahrscheinlich nicht.
Und ich habe auch Kollegen, die zu mir sagen, Hardy, mit der FFP2-Maske in die 3. Etage schaffe ich nicht. Das ist einfach zu anstrengend. Da muss ich zwischendurch mal absetzen. Also ich glaube, Riesenrespekt, wie ihr das 8 bis 10, keine Ahnung, Stunden macht, ich weiß es nicht.
Da lächeln wir immer so ein bisschen. Muss man auch mal den Altersdurchschnitt in unserem Personal sehen. Ich habe Mitarbeiter, die sind weit über 60 und die waren am Vorderstock vorne.
Wahnsinn.
Meine Chefin hat sich, Kollegin Frau Stolker, die ist 64 und die hat sich nicht ein Jota geschont und war jeden Tag da und war jeden Tag an der Front. Und ich habe nie auch nur ein Jammern gehört. Die haben alle, auch wenn es hart war, geguckt, los, komm, das schaffen wir noch und wir ziehen das durch.
Also,
nochmal ein letzter Satz.
Ja.
Nancy hat das gesagt, unsere Stärke war das Team. Und ich glaube, das ist das, wir haben es verstanden, eben auch so eine offene Atmosphäre in unserem Team zu erzeugen, wo wir uns gegenseitig auch korrigieren, wo wir uns gegenseitig auch sagen, wenn es zu viel ist. Und dieses Team über alle Berufsgruppen spannend, über alle Fachdisziplinen spannend, das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg.
Genauso wie das rausgeht, Stefan und Nancy, vielleicht könnt ihr das auch mal reintragen, also dass wir das von außen wirklich auch wahrnehmen, auch wenn wir nicht mehr auf den Balkonen stehen und klatschen. Aber ich glaube, ihr habt unseren größten Respekt und das geht vielen in meinem Umfeld. Ich glaube, bei Karin, bei dir ist es auch so. Also, aber deshalb war es uns auch wichtig, euch mal zu hören, damit man auch mal wirklich nachvollziehen kann, was das im Täglichen bedeutet. Nancy, vielleicht nochmal zu dir zurückzukommen. Wir haben mit dem Podcast und auch in einigen Podcasts davor natürlich über Bildung gesprochen. Ich bin ja selber auch Lehrer, jeder war mal in der Schule und haben uns auch die Frage gestellt, was kann Bildung besser machen? Was sagst du als Krankenschwester? Was würdest du dir wünschen? Was würde euch das Leben, das Arbeitsleben erleichtern? Was würdest du dir wünschen, wenn du dir was wünschen dürftest? Jetzt darfst du es mal.
Also wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte, dann würde ich erstmal mir ganz dolle wünschen, dass natürlich alle Menschen in meiner Umgebung, in meiner Familie und auch die Menschen, die ich nicht kenne, natürlich gesund bleiben. Ja, ist ganz, ganz wichtig, muss ich sagen. Für mich war halt in der Covid-Zeit auch noch so eine Geschichte. Meine Schwester ist an Brustkrebs erkrankt und sie hat in der Zeit Chemotherapie bekommen. Mhm. Ja, und ich konnte sie ja, dadurch, dass ich nun auf der Covid-Station gearbeitet habe, musste ich sie ja auch irgendwo schützen, wirklich nur von Weitem mal sehen. Und wie gesagt, meine Schwester ist nicht nur meine Schwester, dadurch, dass er uns Mutti so früh verstorben ist, ist auch so ein Stück weit wie mein Kind gewesen, ja. Also, das ist sehr schwierig. Und was ich mir wünschen würde, sie ist auch Lehrerin. Und was ich mir wünschen würde, ich würde mir ganz, ganz dolle wünschen, dass unser Beruf, ich meine, wir müssen in Schichten arbeiten und so weiter, das ist alles schwierig, aber das hat auch alles seine Vorteile. Ich würde mir einfach wünschen, dass da ganz, ganz viele junge Mädels und Jungs da draußen gibt, die einfach auch den Beruf, den wir gewählt haben, auch einfach wählen würden. Und damit das Krankenhaus wirklich so weiter existieren kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, unser kleines Krankenhaus in Bad Langensalza und in Hufeland, das ist so ein menschliches Krankenhaus. Und ich glaube, das, wie der Chefarzt Rußbaum auch gesagt hat, hat uns in dieser Zeit noch viel enger zusammengeschweißt. Ist egal, ob das jetzt wirklich vorne an der Pforte gewesen ist, ob die Putzfrau gewesen ist, ob die Menschen, die an der Küche am Band stehen und das Essen für die Patienten bereitet haben und. Das hat uns ganz einfach in dieser schweren Zeit ausgemacht. Und ich hoffe halt wirklich, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die trotz alledem weiter auch den Beruf wählen. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ganz viele junge Menschen in der Pflege, weil die Pflege wird immer aufwendiger, weil die Menschen ja auch, Gott sei Dank, älter werden. Ja, das darf man nicht vergessen.
Ja.
Und dadurch brauchen wir auch ganz viel Personal.
Okay.
Das ist ein guter Aufruf.
Okay. Jetzt bin ich aber mal egoistisch, Nancy. Ich bin Lehrer. Wir brauchen auch Lehrer.
Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Okay. Die können ja sonst nicht ausgebildet werden, unsere Krankenschwestern.
Also wir brauchen eine ganze Menge. Stefan, nochmal zu dir zurückzukommen. Vielleicht nochmal zur Aktualität. Ich habe gelesen mittlerweile, es sind viele Mitarbeiter des Krankenhauses, fast alle geimpft. Ihr müsst jetzt, glaube ich, auch täglich getestet werden aufgrund des Mutationsvirus. Vielleicht bringen wir uns nochmal auf den aktuellen Stand aus eurem Haus.
Ja, das ist sehr schwierig, die Informationen zusammenzufassen. Das ist so eine der Defizite, die wir in unserer gesamten Gesellschaft haben, dass wir zu wenig digitalisiert sind. Und es ist unglaublich schwer, dann die Befunde zum Beispiel, wenn man die einsendet, dann dauert das viele, viele Tage, immer die Ergebnisse zurückbekommt und die bekommt man dann ja als Fax zurück und zwischendurch muss man anrufen und es gibt keine gute IT-Lösung, dass man die Daten dann automatisch in seinem Verhandlungstagebuch dann wiederfindet. Also wir haben eine Reihe von Proben eingesandt seit Ende Januar und leider muss man feststellen, dass bei allen Proben, die mir jetzt bekannt sind, die man zum Sequenzieren, also zu dieser molekularbiologischen Testung eingeschickt haben, dass alle diese Proben zu 100% mit der britischen Mutante versehen waren. Ja. Wir gehen jetzt rückblickend eigentlich davon aus, dass dieser schlimme Ausbruch, den wir im gesamten Kreis so ab 27., 28., 12. gesehen haben, dass das schon damals auch dominierend diese britische Mutante war. Das erklärt zum einen eben diese hohe Fallzahl. Wir sind ja nach wie vor unter den Top 10 in ganz Deutschland. Ja. Das Unstrut-Heinrich-Kreis, gestern waren wir unter den Top 5.
Ja.
Also in ganz Deutschland. Bei uns gehen die Inzidenzen wieder nach oben, obwohl sie überall anders nach unten gehen. Auch die Schwere der Erkrankung, gibt es auch viele Daten, die zeigen, dass diese britische Mutante eben nur doch auch schwerer Verlaufsform macht. Auch das haben wir leider Verständnis.
Okay.
Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
Ja, alles gut. Also, aber Stefan, jetzt, wenn wir dich schon mal da haben, jetzt was würdest du als Mediziner, der mittendrin ist, was würdest du den Schulen empfehlen? Wie sollen sie jetzt Schulen, auch in Anbetracht dessen, was du sagst mit diesem britischen Mutant, wie sollen Schulen sich jetzt verhalten, aus deiner Sicht?
Ich denke, man muss, also das Erste, das, was ich mir von allen wünschen, wäre ein wenig mehr Großzügigkeit gegenüber allen in der Verantwortung Handelnden, weil jeder sollte sich mal an die eigene Nasenspitze fragen, wie er in einer Situation, die eigentlich in der Dimension unvorstellbar war, aktiv gehandelt hätte. Und wenn man sich das ganz ehrlich mal vor Augen führt, dann kommt man auch zu dem Punkt, dass man sagen muss, okay, das ist einfach normal, das nicht alles perfekt und sofort und ja, alles richtig, sondern das ist so ein bisschen auch Versuch und Korrektur, dass das einfach auch normal ist. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
Aber trotzdem muss ich jetzt mal festnageln, Schulen langsam auf, schnell auf, gar nicht auf.
Also ich denke, das ist ja eher eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die wir führen, wie lange können wir uns in Höhen einsperren und wann ist der Mensch wieder Mensch und er braucht einen sozialen Austausch, das ist ganz wichtig für uns. Da waren wir privilegiert im Krankenhaus, wir hatten immer diesen sozialen Austausch und ich denke, man kann die Menschen nicht mehr länger einsperren. Man muss das Leben irgendwie weiterführen. Aber das muss Hand in Hand mit klugen Strategien gehen. Und das sind wir auch bei den Schulen. Ich denke, auch hier gilt das, was bei allen gilt. Wir haben zwei scharfe Schwerter. Das eine ist das Testen. Testen, testen, testen. Und das ist, ich bin sehr glücklich, dass es jetzt auch als Antigen-Schnellteste für die Heimanwendung gibt. Die sollte man extrem breit einführen.
Ja.
Sowohl bei Lehrern, aber auch bei Erziehern, aber auch bei Hausmeistern in der Schule, aber natürlich auch bei den Schülern.
Genau.
Testen, 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 damit man, wenn so eine kleinere Ausbruch zu verzeichnen ist, dass man den möglichst früh bemerkt und dass man den eingrenzen kann. Und das Zweite ist natürlich Impfen. Das sind unsere beiden Schwerter. Wir sind jetzt zu über 75% geimpft. Nancy ist geimpft, ich bin geimpft. Das ist ein Privileg, das man hat. Und es wird auch in gewisser Weise normal werden, dass wir uns die nächsten 2-3 Jahre, bis Corona eben ausgelaufen ist und nur noch ein normaler Grippekeim sein wird in 2-3 Jahren. Bis dahin werden wir uns, denke ich, im Herbst alle beim Hausarzt sehen und werden uns so eine Auffrischungsimpfung für die jeweils dann aktuellen Mutation geben. Auch das mit der Mutation ist ja eine ganz normale Sache, das passiert.
Okay.
RNA-Viren, also das wird weitergehen und die britische Mutante ist jetzt eine und dann haben wir die südafrikanische und die Manaus.
Ja, wir müssen lernen, damit zu leben.
Und so weiter. Das wird so weitergehen und da wird es wie bei Influenza, wird es eine WHO-Kommission geben, die im Sommer erklärt, in dem Gebiet soll das und das geimpft werden und dann wird das hergestellt. Zum Glück haben wir ja so kluge Leute in Deutschland, die diese RNA-Impfstoffe überhaupt entwickelt haben und dann gehen wir im September zum Hausarzt und lassen uns dann boostern.
Okay.
Also für die neuen Sachen, das machen wir 2-3 Jahre. Und dann rollt sich auch der Virus aus und dann ist er eben der vierte Corona-Stamm, der bei uns heimisch
okay.
ist. Wir haben ja schon 3 Corona-Stämme, die immer mal einen Infekt im Winter machen.
Ich interpretiere das jetzt mal als grundsätzlich als Test- und Impfaufruf. Und liebe Nancy, lieber Stefan, wir hätten jetzt jeder noch 10 Fragen an euch. Wir haben aber ein gewisses Zeitfenster, weil wir gleich noch jemand anrufen wollen. Also das ist ein Riesenthema, interessiert mich auch total. Also erstmal ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube dass wir einen kleinen Einblick bekommen habt. Und ich glaube auch das, was ihr sagen wollt nach draußen. Und ich kann euch nur sagen, bleibt bitte weiter am Ball. Ich finde das toll, Nancy, wenn du sagst, das ist für mich der Beruf, das ist der tollste Beruf, den es gibt und ich möchte ihn auch jetzt weitermachen. Wir brauchen euch und ich sage euch einfach mal stellvertretend, ich weiß nicht, was du sagen willst,
Caroline. Ja, ich wollte auch sagen, dass es toll ist, dass ihr da so eine trotz allem so eine positive Einstellung dazu habt und das auch weiterhin so tut. Also ich hoffe, ihr bleibt weiter tapfer und haltet durch, so trotz der Vollschutzmaßnahmen, die ihr da tragen müsst und trotz des Arbeitspensums. Wir sind sehr froh, dass wir euch haben und sehr froh, dass wir euch hier im Podcast haben durften. Vielen Dank dafür.
Ja, ich bedanke mich auch ganz dolle. Das war ein sehr schönes Gespräch. Und wie gesagt, ich kann auch nur nochmal Dank an mein ganzes Team und an das komplette Krankenhaus sagen, weil ich sag mal, wenn ich mein Team nicht gehabt hätte und die so hinter mir gestanden hätten und das alles mit mir getragen hätten, hätten wir das, glaube ich, alles nicht so gut meistern können. Also das ist einfach nur toll, dass wir wirklich wie eine Familie praktisch sind. Das ist schön.
Okay, dann sagt ihr bitte allen Krankenhausmitarbeitern, sie möchten bitte den Podcast Two of Us hören. Nicht nur, wenn ihr dabei seid, sondern auch danach. Stefan, noch abschließende Worte?
Herzlichen Dank für eure Zeit und ich schließe mich Nancy vollumfänglich an. Herzlichen Dank an alle meine Kollegen und Kolleginnen, die uns in der Phase so unterstützt haben.
Ganz lieben Dank euch, schönes Wochenende noch und bleibt standhaft. Tschüss.
Danke, tschüss.
Okay. Puh, ja. Das war das.
Ja, wir wollen ja immer ein bisschen Stimmung verbreiten, aber wenn man das so hört, ist man schon beeindruckt, oder?
Ja, es ist eine Wahnsinnsleistung einfach, die man sowohl als Krankenschwester, Pfleger oder als Arzt oder Ärztin macht. Also ich meine, ich höre das ja immer von Mama, dass die dann teilweise auch OPs haben, auch im normalen Fall, ne, dass so eine OP auch mal 10-12 Stunden gehen kann, wo ich mich frage, wie kannst du denn 10-12 Stunden so konzentriert arbeiten, ohne Pausen oder keine Ahnung, hätten wir ja noch fragen können, ob das mit Pausen ist oder nicht. Aber da geht es ja auch nicht mal darum, dass du jetzt, was weiß ich, irgendein Projekt, eine neue App oder sowas entwickelst, sondern es geht ja um einen menschlichen Körper, den du versuchst zu heilen.
Ja, und man kann es gar nicht genug erwähnen. Und wenn ich aber jetzt höre auch, dass die 100% der positiven Testungen alles dieses britische Virus ist, also es ist quasi schon da.
Es ist nicht mehr in Großbritannien.
Und jetzt sage ich mir wieder, wir können jetzt, so leid wie es mir tut und so komisch wie Lehrer wieder dastehen wie an der Bevölkerung, wir können jetzt nicht die Schulen aufmachen. Mhm. Weil wenn das wirklich so hoch ansteckend ist, wie wir denken, dann kann ich doch jetzt nicht 25 Schüler in einem Raum lassen, es geht nicht.
Dann leider, haben wir nächste Woche den nächsten Lockdown.
Müssen wir jetzt auch noch aushalten. Tja, vielleicht auf diesem Weg auch nochmal Danke an Professor Buderbach, der das Ganze ein bisschen vermittelt hat. Micha, ganz lieben Dank. Ich denke mal, es war auch so, wie du es dir ungefähr vorgestellt hast. Ich hoffe es doch mal. Ja, und jetzt machen wir einen Schwenk und gehen im Eindruck dessen, weil wir wollen ja auch so ein bisschen eine Brücke schlagen, gehen jetzt ins TUI-Reisebüro König und wollen jetzt mal den Christian anrufen und mal horchen.
Hallo.
Ah, da ist er direkt.
So, Christian, herzlich willkommen im Podcast Two of Us. Christian, wo erwischen wir dich gerade?
Hallo ihr zwei, ihr erwischt mich in meinem Reisebüro.
Perfekt, bist du extra für uns da reingekommen oder hättest du heute normalerweise auch da, wärst du da
gewesen? Nee, also wir dürfen ja zurzeit auch nicht aufhaben, aber ich habe ja doch ein bisschen Arbeit hier bei mir am Schreibtisch und dann habe ich mir überlegt, da bei uns mit 3 Kindern zu Hause in Sachen Homeschooling heute noch ein bisschen was passieren wird.
Was, am Samstag?
Dass ich mich ein bisschen zurückziehe und den ruhigeren Ort wähle, wenn 3 Kinder zu Hause beschult werden, sozusagen.
Du bist geflüchtet quasi, sagen wir es so.
Du hast uns benutzt, Christian, du hast uns als Ausrede benutzt quasi.
Ja, sag's nicht so laut, das ist meine Frau, die hört das ja hinterher dann auch.
Okay, ja, ich könnte jetzt quasi einen satirischen Einstieg machen, Christian, könnte sagen, du bist im Reisebüro, was machst du denn da?
Ja, das ist ernsthafterweise eine gute Frage. Man könnte denken, dass ein Reisebüro in diesen Zeiten nichts zu tun hat, aber ganz so ist es dann doch nicht. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass meine Mitarbeiter natürlich zum Großteil in Kopfarbeit sind und dass ich selbst versuche natürlich den Großteil abzudecken und die restliche Arbeit, sag ich mal, zum Großteil zu leisten. Dann ist es unter anderem auch so, dass wir jetzt nicht gar keinen Kunden unterwegs haben, sondern wir haben also auch Kunden zurzeit unterwegs und die machen im Moment auch gerade Urlaub.
Warte mal, Christian, lass mich kurz mal einhaken. Es gibt also jetzt wirklich auch Menschen, ist jetzt ernst gemeint die Frage, die jetzt ins Reisebüro kommen und sagen, ich möchte im Oktober nach Kuba fliegen oder was oder?
Ja, das klingt doch schon mal sehr makaber, diese Geschichte, aber das ist so. Also wir haben durchaus Nachfragen für Sommer und auch für den Herbst. Und ich sag mal, wir als Reisebüro gehen natürlich auch mit der Hoffnung so weit um, dass wir ab Sommer 2021 auch wieder, ich sag mal, Urlaub verkaufen können. Sicherlich unter bestimmten Bedingungen und mit bestimmten Regeln, die da eingehalten werden müssen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Reiselust der Deutschen nach wie vor ungebrochen ist.
Ja, wahrscheinlich ist sie sogar größer denn je, könnte ich mir vorstellen.
Aber und zum jetzigen Zeitpunkt schon.
Ob sich so viele trauen, damit schon in die Planung zu gehen, ist die Frage. Also wäre für mich jetzt die Frage.
Das ist so. Also das ist natürlich ein sehr, sehr verhaltenes, eine verhaltene Geschichte. Der Großteil der Kunden oder unserer Stammkunden, die halten sich da noch sehr zurück. Und deswegen sage ich ja, dass das im Moment, was wir hier bearbeiten oder was wir im Moment machen, das ist dann eher der Einzelfall. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es gibt die Möglichkeit, man kann das machen. Wir haben jetzt auch über den Winter, also ich sag mal Seychellen, Kuba, Malediven. Das geht alles, das kann man alles machen. Mit PCR-Test und Co. Ist das machbar, aber die große Masse ist natürlich im Moment im Reisebüro nicht da.
Und sag mal, Christian, wie verbindlich ist das Angebot, was du mir jetzt als Kundin machen würdest?
Naja, das ist schon sehr verbindlich, weil wir haben, und ich sage jetzt mal, die Reiseveranstalter, die verhalten sich natürlich jetzt im Moment auch anders und bieten dem Kunden natürlich jetzt Angebote, die, also ich sag mal, Umbuchungsmöglichkeiten und Stornomöglichkeiten bieten, die noch nie da gewesen sind. Also man kann heute einen Urlaub für den Herbst buchen und kann den ohne Angaben von Gründen 14 Tage vorher wieder stornieren. Solche Angebote sind jetzt, ich sag mal, gang und gäbe und das ist natürlich eine schöne, angenehme Geschichte. Und das heißt, wenn jemand unbedingt sagt, ich will da langfristig planen und jetzt habe ich auch gute Preise, also das muss man auch mal so sagen, dass man durchaus ein Schnäppchenangebot jetzt machen kann, dass sich das lohnt, sich mit Urlaub jetzt auseinanderzusetzen.
Okay, denn ihr könnt ja auch nicht das Geschehen vorhersagen, was in den Einzelländern passieren wird. Das ist jetzt auch ziemlich schwierig. Gell? Man könnte sich auf den Stand heute einigen, können sagen, wo sieht es heute gut aus, da könnte ich hinfahren. Aber das heißt ja nicht, dass es da im August gut aussieht. Gell?
Genau, also wir würden auch in der jetzigen Phase keinen dazu drängeln oder irgendjemanden dazu irgendwas raten. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Unsere Arbeit besteht eigentlich hauptsächlich da jetzt drin, sich vorzubereiten auf das, was da kommt, weil ich will es mal rumdrehen. Ich habe eher so ein bisschen Respekt vor der Situation, wenn alles, ich sag mal, wieder losgeht, dass wir das alles schaffen. Das wird eher so mein Problem sein. Meine Mitarbeiter sind jetzt ganz oft in Schulungen, bilden sich weiter. Wir haben neue Technik, in neue Technik investiert, dass wir zum Beispiel eben auch online beziehungsweise digital beraten können, ohne dass der Kunde hier persönlich erscheinen muss. Ja, und solche Dinge, die arbeiten wir hier ab und entwickeln die im Moment.
Nun ist ja überall im Gespräch, dass die Wirtschaftshilfen zum Teil noch gar nicht da sind, im November vielleicht, Dezember noch nicht und so weiter. Nun ist ja TUI ein großes Unternehmen. Wie läuft das bei euch? Habt ihr auch Hilfen beantragt? Habt ihr Hilfen bekommen? Bekommt ihr noch welche oder wie sieht's aus?
Ja, also grundsätzlich möchte ich erst mal eins sagen, dass ich als Unternehmer im Moment, ich sag mal, in keinem anderen Land Unternehmer sein möchte wie in Deutschland. Mhm. Also ich fühle mich hier doch relativ gut aufgehoben und auch gehört. Ich weiß von anderen Branchen auch, dass das sehr, sehr schwierig ist für die. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, ich habe jetzt mit diesen Hilfen, die wir da bekommen haben und vielleicht auch noch bekommen werden, dass ich da im Prinzip den ganzen Schaden abgedeckt habe. So ist es nicht. Aber ich kann durch diese Hilfen mein Leben oder mein Unternehmen am Leben erhalten und muss vor allen Dingen keinen Mitarbeiter kündigen. Das ist erstmal Fakt. Also das heißt, das Kurzarbeitergeld ist ein super Handwerkszeug aus meiner Sicht der Dinge. Dann muss ich gleich mal einhaken, also die Hilfen, die die TUI bekommen haben als Reiseveranstalter, mit denen haben wir nichts zu tun. Die okay. sind ja für die TUI und nicht für das Reisebüro. Also ich sage mal, ich bin ja ein freier Unternehmer, ich bin sicherlich ein Franchise-Unternehmen der TUI, aber ich bin eigenständiger Unternehmer, deswegen habe ich mit den Hilfen von der TUI an sich auch nichts zu tun. Und wenn man sich manche Leute da sicherlich auch so ein bisschen echauffieren, dass die TUI da so viel Geld bekommen hat, darf man natürlich nicht vergessen, die TUI besteht halt nicht nur aus dem Reiseveranstalter, sondern aus einer Airline, aus Schiffen, aus, wie gesagt, Flugzeugen, Bussen, Hotels. Die haben ja eigene Hotels. Also es ist ein riesen Konzern mit ganz vielen Mitarbeitern. Und deswegen muss man das sicherlich ein bisschen differenziert sehen. Hm. Wir als Reisebüro haben die sogenannten Überbrückungshilfen beantragt und auch teilweise bekommen. Die gibt es sozusagen, es hat jetzt gerade in diesem Jahr die dritte Phase dazu begonnen, diese zu beantragen. Ja, und wie ich das eben schon gesagt habe, das hilft uns schon ein ganzes Stück, das Unternehmen, ich sag mal, in dieser Phase jetzt aufrechtzuerhalten und die Zeit dann hoffentlich gut zu überstehen.
Mich würde persönlich jetzt noch interessieren, weil du vorhin schon einige Reiseorte angesprochen hast, Kuba, Malediven und so. Gibt es, also wenn ich jetzt als Kundin zu dir komme und sage, hey Christian, such mir mal was raus für den Sommer, sagen wir August, gibt es da jetzt schon mehrere Möglichkeiten oder würdest du sagen, du gehst da noch mit Vorsicht ran und empfiehlst den Leuten hier wirklich diese 6 Ziele, die sind safe, aber der Rest, davon rätst du eher ab? Oder wie offen gehst du denn bei der Beratung deiner Kunden damit um, mit den Reisezielen aktuell?
Naja, also das hat zum einen sicherlich ein Stück weit was damit zu tun. Wir haben einen sehr, sehr hohen Stammkundenanteil. Das heißt, ich kenne meine Kunden natürlich auch schon ein Stück weit gut, wie die sich verhalten, worauf die Wert legen und wie hoch denn ihr Sicherheitsbewusstsein für so eine Geschichte auch ist. Grundsätzlich kann ich nicht in die Glaskugel gucken und ich weiß nicht, was in 2, 3, 4, 5, 6 Monaten ist. Und ich kann auch nicht sagen, wie das in Griechenland sein wird. Ich weiß es nicht, wie es auf Mallorca sein wird. Und ich weiß auch nicht, wie es bei einem Ferienhausurlaub in Schweden sein wird. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann dem Kunden oder euch oder dem, der verreisen möchte, nur anbieten, dass ich ihm die Möglichkeit gebe und sage, also wir können jetzt planen. Und wenn alles Schritte reisen, können wir das auch alles wieder umbuchen und stornieren und wir sind da in dem Moment für dich da.
Ja.
Meine persönliche Meinung ist, auch ich würde im Moment die Füße wahrscheinlich noch ein bisschen stillhalten und würde wahrscheinlich noch den März und den April wahrscheinlich abwarten. Und auch wir gehen davon aus, dass das Reisegeschehen, also ich sage jetzt mal die Bucherei und die Planung, auch aus, Ende April, Anfang Mai anfangen wird. Wenn alles so wird, wie wir uns das alle vorstellen, sprich die Impfungen schreiten voran, das Infektionsgeschehen geht weiter zurück und die Zahlen geben das einfach her. Alles andere ist eine reine Utopie und macht, also eine schöne Reederei bringt uns da auch nichts, weil zum Schluss muss ich den Vorgang, den ich jetzt für dich buche, dann auch wieder in die Hand nehmen, muss den umbuchen, muss den stornieren, muss wieder was erklären. Das ist alles, sind alles Sachen, die wir ja schon hatten, wo ich sage, das habe ich jetzt alles gebucht, eigentlich habe ich jetzt Geld verdient und jetzt nehme ich den Vorgang aber auch wieder in die Hand, weil ich muss ihn jetzt wieder stornieren und die Provision zahle ich zum Schluss auch wieder zurück. Also das bringt mich jetzt auch nicht wirklich
weiter. Also im Prinzip war das wahrscheinlich das, was ihr letztes Jahr hauptsächlich gemacht habt, oder? Umbuchen und stornieren.
Ja, also ich sag mal, zumindest in den ersten 3 bis 4 Monaten war das unsere Hauptaufgabe, sage ich jetzt mal, neben den, ich sag mal, ersten 4 Wochen, die wirklich dramatisch waren, weil wir eben auch wirklich Kunden hatten im Ausland, die wir wieder zurückholen mussten. Was durchaus auch nicht ganz so einfach war. Also ich sag mal, es war sicherlich einfach, jemanden in einer Pauschalreise von der Türkei-Reise wieder zurückzuholen, aber jemand, der in Südamerika irgendwo bei einer Reisegruppe mit einer 10-köpfigen Reisegruppe, wo da nicht so ein Riesenveranstalter im Hintergrund steht, die wieder zurückzuholen, das war natürlich nicht ganz einfach. Also wir hatten ungefähr so 10 Fälle, wo das ja echt schwierig war. Aber zum Schluss haben wir sie alle heile heimgekriegt. Und ja, tatsächlich sind hier manche bei mir im Büro auf die Knie gefallen und haben ja, mehr oder weniger gesagt, Gott sei Dank warst du da. Mhm. Wir konnten telefonieren und du hast uns hier rausgeholt. Also es gab ja viele andere, die jetzt in dem Fall dann im Internet gebucht haben und die konnten mich halt nicht anrufen.
Ja.
Das war dann der große Vorteil und deswegen sind wir als Reisebüro natürlich in den letzten Monaten natürlich auch wieder so ein bisschen ins rechte Licht gerückt worden durch so eine Situation.
Das hättest du dir wahrscheinlich auch nicht geträumt, dass du mal als Reisebürochef dafür verantwortlich bist, Leute wieder heil aus dem Urlaub zurückzubringen und die dankbar sind. Aber führt mich gleich zu einer anderen Thematik, Christian, die ja gerade zur Diskussion steht. Und ich finde auch gut, dass darüber diskutiert wird. Es geht um das Impfen, es geht um die Vorteile der Geimpften. Ich habe gestern wieder gelesen, Altours hat sich da auch geäußert, dass man natürlich auch schon drüber nachdenkt, den Geimpften den Urlaub zu genehmigen, anderen nicht. Es hat sich vor einer Weile Eventim mal geäußert. Ich glaube, man muss die Diskussion auch zulassen, man muss auch darüber diskutieren. Wie siehst du das? Sollen die Geimpften bevorteilt werden beim Reisen oder sind die anderen dadurch benachteiligt oder wie wollt ihr damit umgehen?
Naja, also zum Schluss, wie du es eben schon sagst, also man muss die Diskussion auch einfach zulassen und man muss es wirklich auch aussprechen und muss es ausdiskutieren, das ist das eine. Ich hüte mich im Moment noch so ein bisschen davor, für mich eine eigene, also ich habe für mich selber noch keine eigene Meinung gefunden, was da besser oder was da schlechter ist. Ich glaube zum Grundsätzlichen, dass die Bundesregierung das wahrscheinlich nicht zulassen wird, dass Geimpfte bevorteilt werden. Ich glaube aber zum Schluss werden ganze Länder sagen, also wenn ich in das Land einreisen will, dann muss ich geimpft sein und da wird sich auch nichts dran aufhalten. Und rein rechtlich kann auch ein privater Unternehmer einer Airline natürlich sagen, ich lasse hier bloß in meinen Flieger Leute rein, die geimpft sind. Ja. Und zum Schluss muss man einfach festhalten, das ist eine ganz sichere Geschichte. Es ist zwar bis heute noch nicht 100% geklärt, dass Leute, die geimpft sind, nicht ansteckend sind. Das muss zum Schluss sicherlich nochmal bis ins Detail geklärt werden, aber grundsätzlich muss man sagen, dass wenn man geimpft ist, einfach auf der sicheren Seite ist und das muss man in die Waagschale mitlegen.
Ja, das ist mit Sicherheit ein schwieriges Thema. Ich kann das aber auch verstehen, weil wir haben vorhin über Israel geredet, da ist ja die Impfung schon ganz, ganz weit vorangeschritten, da gibt es diesen grünen Pass, wo jetzt mittlerweile auch Geschäfte, Reisebüros, Kinos, Gaststätten geöffnet werden, wo die Leute, wie gesagt, mit diesem Pass bevorzugt, nicht bevorzugt, die dürfen dort rein, weil man einfach auch dadurch nachvollziehen kann, was ist. Und egal, wie wirksam die Impfung ist, das sagen jetzt mittlerweile auch schon viele Wissenschaftliche, und selbst wenn sie nur 70% wirksam ist, aber die Chance, sich anzustecken, ist ja deutlich geringer. Also ich denke auch, wenn mir der Flieger gehören würde, dann würde ich auch sagen, in meinen Flieger lasse ich nur Geimpfte rein. Ich will auf Nummer sicher gehen. Jetzt ist die Frage, wie weit darfst du als Veranstalter dieses Schwert erheben?
Naja, also ich als privater Unternehmer darf das definitiv. Also ich könnte jetzt als Reiseveranstalter sagen, wir machen ja auch selber eigene Gruppenreisen, könnte das als Bedingung mitstellen. Das muss man natürlich immer sagen, im weitesten Sinne, für welche Zielgebiete macht man das. Aber ich spinne jetzt auch mal weiter. Also ich verfolge ja deinen Podcast auch. Also ich mache es jetzt mal an einen deiner Gäste fest, wie zum Beispiel dem Sven, den Kinoinhaber von Bad Langensalza. Man muss ja auch nicht nur an die Leute denken, die zum Schluss die geimpft werden müssen oder nicht geimpft werden, sondern auch an die Unternehmer. Die wollen ja weiter arbeiten, die wollen ja was machen. Und ich glaube, zum Schluss wird es die einzigste Möglichkeit sein, um sicher und safe zu sein. Und das muss man in dem Moment in die Waagschale legen. Ein Kino kann, ich sage jetzt mal, unter Umständen dann auch wirklich in den Normalbetrieb gehen. Das heißt, wieder jeder, der... Also jeder Platz auch wieder gefüllt ist, sage ich mal, ohne Abstand, ohne irgendwelche Filteranlagen, sage ich mal, wenn die da reinkommen, alle geimpft sind. Ich sage jetzt einfach mal so.
Ja, das ist ja richtig. Und ich glaube auch, Christian, die Diskussion macht dann auch erst Sinn, wenn alle die Chance gehabt haben, sich impfen zu lassen. Denn wenn ich jetzt ins Kino gehen wollte und Sven sagt, Hardy, du bist nicht geimpft, du kommst hier nicht rein, nur die Impfung rein, dann kann ich ja keinen Einfluss drauf nehmen. Ich würde ja gerne geimpft werden, aber ich bin halt noch nicht dran. Und ich glaube, die Diskussion macht erst Sinn, ich sag mal, im Herbst, wenn alle wirklich auch die Chance hatten, geimpft zu werden, oder sehe ich das falsch?
Das siehst du gar nicht falsch und damit hast du eigentlich schon, den Rahmen gesetzt, um mal den Leuten klarzumachen, wie lange wir uns damit noch auseinandersetzen und beschäftigen müssen mit dieser Situation. Also viele denken ja jetzt, dass wenn wir im Frühjahr hier im März und April angekommen sind, dass dann alles ich sag mal, relativ normal wird wie im letzten Jahr. Ich glaube, dass wir haben letztes Jahr sicherlich einen sehr unbeschwerten Sommer gehabt in Pandemiebedingungen. Ich glaube, das wird dieses Jahr nicht ganz so unbeschwert sein. Ich glaube, wir müssen da wirklich bis Herbst und müssen diese Impfquote erreichen, um dann zum Schluss da wieder den Normalbetrieb aufnehmen zu können.
Okay. Wie motivierst du jetzt deine Kollegen oder wie läuft das bei euch? Wie muss man sich das täglich vorstellen? Oder sind die alle zu Hause oder wie läuft das jetzt bei euch?
Nein, wir sind nicht immer zu Hause. Also ich habe hier im Regelfall immer jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen von meinen Mitarbeitern hier, weil die wollen ja auch arbeiten, die wollen ja auch da sein, die rufen auch regelmäßig dann die Kunden an und wir halten da einfach Kontakt. Da findet jetzt kein Verkaufsgespräch in dem Moment statt, sondern es wird einfach mal geredet und mal geschwatzt, sage ich jetzt mal. Wir haben, ich sage jetzt mal, in den letzten Monaten alle Schränke aufgeräumt, alle Papiere sortiert, alle Akten vernichtet, die vernichtet werden konnten.
Aber irgendwann ist das auch mal fertig, gell? Also.
Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir fertig sind. Und wir sind jetzt noch in dieser Phase, wo wir uns so weiterbilden und schulen und dann machen wir eben bestimmte Sachen, die hatten wir früher nie für möglich gehalten, dass wir das jetzt machen, aber wir sind in der Phase und natürlich muss man auch sagen, der ein oder andere Mitarbeiter schätzt im Moment auch diese viele Zeit, also das ist auch so, also ich habe auch ein bisschen Respekt davor, wenn die Situation, wenn wir wieder in vollen Betrieb gehen, weil ich habe jetzt schon mitgekriegt, dass wenn ich mal so einen Mitarbeiter da habe, der dann mal so drei Aufträge von mir bekommt und dann schon mal das Telefon im Hintergrund klingelt und vor einer Tür klopft es auch noch, dann werden die schon ganz nervös, wo ich sage, Mensch, was soll das werden, wenn das hier wieder richtig losgeht? Ja, aber das sind ja, ich sag mal, Momente, wo man schmunzeln kann. Also wir sind nach wie vor motiviert. Wir sind definitiv überzeugt davon, dass unsere Gäste auch wieder reisen werden. Und wir haben uns da lange drüber unterhalten und für uns spielt ein großer Punkt nochmal eine große Rolle, weil das ist das, was uns als Mitarbeiter oder als Reisebüroleute oder als Touristiker so ein Stück weit genervt hat die letzten Jahre. Wir sind ganz voller Hoffnung, dass das Ganze ein Stück weit nachhaltiger wird.
Ja.
Also wir wollten schon die letzten Jahre nicht mehr, ich sag jetzt mal, die Kreuzfahrt für 4,99 verkaufen. Ich sage es jetzt einfach mal so und bringe es mal auf den Punkt. Für uns war das immer schon schizophren, wenn die Kreuzfahrt, wie gesagt, im Mittelmeer für eine ganze Woche 4,99 gekostet hat. Und wenn ich an die Mecklenburger Seenplatte wollte, für 3 Tage in ein vernünftiges Hotel, bin ich mit diesem Geld nicht klargekommen. Das ist unsere Hoffnung, dass das alles wieder ein bisschen was Besonderes wird und dass das Reisen eben nicht so für den Kunden wieder so selbstverständlich und sofort abrufbar ist, sondern dass das
was Besonderes ist.
Einen anderen Stellenwert einnimmt.
Ja, das klingt sehr schön. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema. Wir haben, Hardy und ich haben uns vorhin darüber unterhalten, wie man die Pandemie auch als Chance begreifen kann, um vielleicht etwas auch zu verändern in dem strukturellen Denken der Menschen. Du hast es jetzt schon mit Nachhaltigkeit angesprochen. Gibt es sonst noch Veränderungen, die du jetzt für das Reisebüro entschieden hast oder die sich vielleicht auch über das letzte Jahr entwickelt haben? Stichwort Digitalisierung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte für mich einen Wunsch, sage ich jetzt mal, umsetzen. Ich hatte über viele Jahre schon immer das touristische Geschehen in meiner Heimat, in der schönen Stadt von Bad Langensalza, festgestellt, dass da unwahrscheinlich viel Bewegung da ist und sehr, sehr viel Potenzial da ist. Aber hatte halt in den letzten Jahren nie wirklich Zeit, mich damit auseinanderzusetzen oder damit zu beschäftigen. Und jetzt war diese Zeit so ein Stück weit da und jetzt bin ich gerade dabei, mit einigen anderen zusammen so eine Art Erlebnisportal für unsere Region aufzubauen, also so einen Online-Shop, wo man eben diese ganzen vielen schönen Kleinigkeiten in unserer Region, sage ich mal, abrufen kann, kaufen kann und dann, ich sag mal, machen kann. Und da rede ich jetzt nicht von so einem Leuchtturm wie dem Baumkronfahrt, der vermarktet sich, glaube ich, selber, sondern rede ich jetzt eher von, ich sage jetzt mal, einem Biertasting von 3-Türme-Bier in Bad Langensalza, was wirklich sehr, sehr lecker ist.
Ja, das habe ich auch zu Hause.
Ja, genau. Oder einer Wanderung, ich sage jetzt mal, in die Fahner Höhen oder durch das Unstrutztal, eine Radtour. Also so viele kleine, banale Sachen. Eine Honigtour zum Beispiel mit dem Stadthonig von Bad Langensalza oder eine ganz besondere Stadtführung. Unter bestimmten Bedingungen, die man so eben nicht bekommt. Mhm. Und Und das war so mein Wunsch, das so einzufangen. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Und da bin ich guter Dinge, dass wir das jetzt März, April an den Start bringen können.
Das ist natürlich auch, also da hast du ja die ganzen regionalen Themen mit drin, was ja gleichzeitig auch nachhaltiger ist. Ich finde, da hast du eine ganz gute Kombination geschaffen.
Ja, ich denke auch. Vielleicht noch, Christian, du bist ja nun auch, du hast es jetzt schon thematisiert, Fachmann für die, ich sag mal, für die Belebung der Innenstadt Bad Langensalza. Ich bin ja auch Bad Langensalza, liebe diese Stadt und die Innenstadt vor allen Dingen. Mein Elternhaus steht auch dort. Du bist im Gewerbeverein, ihr habt euch Gedanken gemacht. Natürlich durch Corona alles nochmal hoch zwei torpediert, aber versuch mal den Zuhörern ganz kurz zu sagen, wie kann es uns denn gelingen, die Innenstadt wieder zu beleben, die Leute wieder mehr in die Innenstadt zu bringen? Ihr habt viele Projekte angeleiert, vom Seifenkistenrennen angefangen, über Innenstadtfeste, Märkte, Modenschauen und so weiter. Wie sieht es da gerade aus?
Naja, das ist also nach wie vor eine riesen Baustelle ist das. Das ist jetzt auch kein Problem, was Bad Langensalza hat, sondern
das haben viele.
Das ist, glaube ich, also ein generelles Problem in Deutschland oder in der Region, dass die kleinen und die Mittelzentren da eben ernsthaft zu kämpfen haben und mit Leerstand zu kämpfen haben und dass die Innenstädte, sage ich mal, ein Stück weit aussterben. Wir sind aber hier in Bad Langensalza, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, weil wir über Jahre ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut haben aus ganz verschiedenen Richtungen mit Kultur, mit dem Handel, mit dem Unternehmertum vor Ort und vor allen Dingen auch mit der Stadtverwaltung. Und das hilft uns jetzt ein Stück weit, dass auch zukünftig die Innenstadt von Bad Langensalza belebt sein wird und so ein sozialer Treffpunkt sein wird. Und ich sag mal, die Innenstadt wandelt sich dahingehend ein bisschen, dass das eben nicht nur vom Handel bestimmt wird, so eine Innenstadt mehr, sondern das kann eben auch zum Schluss, ich sage jetzt mal, eine Tanzschule sein oder ich sage jetzt mal, ja, irgendein anderer Treff sein. Also das muss nicht immer nur vom Handel bestimmt werden. Mhm. Das ist erstmal der erste Punkt. Und man muss eben auch sich eingestehen, natürlich spielt das Internet eine Riesenrolle im Handel. Und der Handel, sagt man so schön, war noch nie so im Wandel wie jetzt gerade. Und gerade die Pandemie beschleunigt das Ganze nochmal. Der Einzelhandel hat da richtig zu kämpfen. Aber es ist eben jetzt auch Zeit, da wirklich die Chance zu nutzen. Ich glaube, Geschäfte oder Hersteller oder Dienstleistungen, die dieses Thema Cross-Media nicht erfasst haben oder die diese Sachen nicht kombinieren können, online mit stationärem Vertrieb, die werden das auch schwer haben und die werden es nicht schaffen. Aber im Gegenzug kann ich eben auch gute Beispiele bringen. Warum macht denn ein großer Onliner wie Apple auch einen Store auf? Also es ist nicht nur so, dass die das rein online machen, weil die Leute wollen eben auch zum Schluss riechen, schmecken, fühlen, anfassen. Richtig. Die brauchen die Beratung auch. Und das heißt, das kehrt auch in die Städte wieder zurück. Und unser Vorteil ist, in diesen kleinen Städten, in diesen kleinen Mittelzentren, dass da viel inhabergeführte Geschäfte sind, die da mit ganz viel Leidenschaft dabei sind. Und das ist auch das, was der Tourist dann zum Schluss so liebt. Ne? Wenn dann so, ich sage jetzt mal, die Beratung nebenher kommt und dann nochmal so ein guter Tipp an der Seite ist und ein gutes Gespräch einfach entsteht.
Individuell, das herzlich. Ja.
Genau.
Ja, ja.
Und deswegen prophezeie ich auch, dass der Kleinstadttourismus in Deutschland in den nächsten 3 bis 4 Jahren so dramatisch wachsen wird. Die Leute wollen nicht unbedingt immer nach München, nach Hamburg und Frankfurt oder wie auch immer, sondern das hat man letztes Jahr ganz deutlich gemerkt, diese Kleinode, das ist der Trend schlechthin. Die Leute wollen in die kleinen Mittelzentren und wollen sich das anschauen, weil sie merken, da steckt so viel Potenzial drin, so viel Liebe, so viel Leidenschaft. Und das bringt uns da, glaube ich, ein ganzes Stückchen weit nach vorne. Da habe ich die volle Hoffnung drin.
Christian, dein Wort in Tourismusohren.
Also
oder
ich habe auch gerade gedacht, dass das Gespräch wahrscheinlich um vieles deprimierender wird, weil die Reisebranche so am Ende ist. Aber wenn man dich reden hört, Christian, dann ist das ja, wird das die nächsten Monate. Können wir gespannt sein, was sich da so entwickelt und auch über die Jahre hinweg. Ich habe da jetzt ein ganz gutes Gefühl dabei.
Definitiv. Man muss eben das immer so betrachten, das Glas ist eben nicht halb leer, sondern, ne, kennt man ja den Spruch so. Und ich glaube, so muss man da auch rangehen. Und ich glaube, mit so viel Motivation, und die Motivation steckt hier auch in ganz vielen Geschäften. Ich bin ja nun auch als Vorsitzender des Gewerbevereins, komme ich dann natürlich auch mit ganz vielen unterschiedlichen Gewerken zusammen und auch mit ganz vielen ja, unterschiedlichen Leuten zusammen, die mir ihre Probleme sozusagen berichten in der Pandemie. Und da sind auch ganz unterschiedliche Schicksale dabei. Und da gibt es welche, die kommen damit ganz gut klar. Und da gibt es sicherlich welche, die kommen damit nicht ganz gut klar. Ja. Wichtig ist, dass wir, glaube ich, alle darüber reden, dass man das ja, sag mal, den Leuten vor allen Dingen auch klar macht. Weil wir, unsere Aufgabe sollte es sein, auch unsere Bevölkerung so ein Stück weit dafür zu sensibilisieren, zu sagen, Mensch, Kopf, macht das doch so und kauft ja, hier in eure Region ein. Das sind zum Schluss auch die, die die Ausbildungsplätze schaffen, die eure Sportvereine mit Trikots unterstützen, die ja im Prinzip das soziale Leben auch unterstützen. Und ja, so ein kleines Kino wie zum Beispiel Helme, den es halt da noch gibt, den muss man unterstützen, der Veranstaltungen da auch macht. Und das muss man immer wieder nach außen tragen. Und ich glaube, das muss man den Leuten irgendwie klar machen. Und ich glaube, die sind da auch bereit dafür. Also das wächst auch. Also ich merke da immer mehr, dass da die Leute da auch Bock drauf haben zu sagen, ja klar, Mensch, das sind doch unsere eigenen Leute, die müssen wir doch unterstützen. Mhm. Und das macht dann auch wieder Mut, ne? Das macht uns auch Hoffnung dann.
Ja. Also, Christian, sehr schön. Genau das habe ich auch erwartet. Ich höre viel, viel Optimismus in deinen Worten und das können wir jetzt auch gebrauchen. Ich sage auch immer, wir müssen geduldig sein. Aber ich glaube auch, du weißt es ja genauso gut wie ich, dass wir in Langsalza auch, ein sehr intimes, ein sehr gut funktionierendes Team haben, dass wir, glaube ich, sehr gut zusammenhalten, dass wir Freunde haben, auf die wir uns verlassen können aus allen Branchen. Und ich glaube, das ist unser Fund, mit dem wir wuchern können, oder?
Das ist eine ganz klare und deutliche Aussage, Habi, und das kann ich nur unterschreiben. Das ist einfach so. Ohne dem hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust, in Bad Langensalza manchmal so viel einfach außer der Reihe zu machen und mich für so Sachen zu engagieren, wenn das nicht da wäre.
Okay. Christian, behalte deinen Optimismus, behalte deine Spannkraft. Das habe ich auch so, wie gesagt, vorausgesetzt bei dir, soweit ich dich kenne. Bleib vor allen Dingen gesund und ich hoffe, wir können uns irgendwann auch mal wieder umarmen, mal anstoßen wieder. Das hoffen wir alle auch und lass es dir auf jeden Fall gut gehen.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Christian. Und ich freue mich vielleicht, die nächste Reise auch mal bei dir zu buchen.
Da freue ich mich ganz besonders drauf, Caroline. Du hast auf jeden Fall einen Platz hier bei mir reserviert. Du kannst jeder gerne vorbeikommen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und nochmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und noch viel Erfolg mit eurem Podcast, den ich jetzt schon wirklich auch jede Folge gehört habe und das nur
sehr schön
sagen kann, das ist eine ganz tolle Geschichte.
Sag's weiter, Christian, bleib gesund und alles Gute. Gell?
Danke.
Bis dann. Tschüssi. So, siehste, also, haben wir doch noch schön die Kurve bekommen.
Man muss aber auch sagen, dass das, was ihr jetzt am Ende beide angesprochen habt, gefällt mir auch äußerst gut. Das ist ja auch in Erfurt der Fall, dieses Netzwerk, dieses kleinstädtische, und Bad Langensalza ist eine Stadt, entgegen der Meinung meiner vielen Freunde und Freundinnen, die immer wieder behaupten, Bad Langensalza wäre ein Dorf. Nein, an dieser Stelle, nein, es ist eine Kleinstadt mit sehr viel Potenzial. Und gerade dieser Zusammenhalt und dieses Netzwerk, was du ja auch kennst, wo sich viele Projekte erspinnen und man viel zusammen bewirken kann, zeigt ja doch, dass es sind Dinge machbar, wenn man die Menschen zusammenzieht und alle an einem Strang ziehen und sich was überlegen, kreativ sind, mithelfen wollen, kann man so geile Sachen
aufstellen. Ja, und in der Krise zeigt sich auch manchmal der Zusammenhalt. Mhm. Witzigerweise habe ich von vielen Menschen gehört und habe es auch selber erlebt, bei mir in der Straße, als der Schnee gekommen ist vorige Woche, war die ganze Straße draußen. Alle haben sich gegenseitig geholfen. Mein Nachbar Björn, muss dir vorstellen, der hat sich vor 6 Jahren eine Schneefräse gekauft. Wo ich gesagt habe, Junge, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Wozu kaufst du denn eine Schneefräse? Und diese Schneefräse, die hat die ganze Straße gerettet. Die ist hoch und runter gelaufen und so weiter. Und es war, die ganze Straße war draußen. Unser Nachbar hat mit uns, mit Alex und mir, die ganze Auffahrt, die gar nicht seine Auffahrt ist, du kennst ja unsere Auffahrt, hat der mit uns, wir hätten das gar nicht selber gemacht, hat der mit uns eine Dreiviertelstunde mit uns freigeschippt. Wir haben natürlich bei ihm auch ein bisschen geschippt und so weiter. Yeah. Und auf einmal merke ich bei vielen, ey, ich habe noch nie meine ganzen Nachbarn auf der Straße gesehen. Auf einmal waren die alle da und so ähnliche Sachen Langensalza mit denen, was Christian erzählt hat, die halten eben zusammen. Ja, das ist eine gute Kooperation. Das siehst du beim Mittelalterfest, das siehst du bei vielen Stadtfesten und so weiter. Sehr schöne Sache. Und das ist ja wieder eine Sache, die man aus der Pandemie mitnehmen wollen. Wir müssen zusammenhalten. Ja. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir alles, glaube ich. Und so gesehen gucken wir da auch positiv in die Zukunft.
Und an dieser Stelle würde ich vielleicht, das habe ich vorhin mir schon vorgenommen zu machen, jetzt mal in dieser Podcast-Folge einen kleinen Aufruf starten, weil Hadi und ich überlegen natürlich auch immer, mit wem können wir hier sprechen, mit wem können wir interessante Gespräche führen Und wenn ihr der Meinung seid, ihr habt was zu sagen, ihr habt vielleicht Projekte vorzustellen oder macht Sachen, die auf jeden Fall in diesem Podcast gehören, oder ihr kennt Menschen, die vielleicht in Frage kommen, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Leider haben wir nach wie vor keine E-Mail-Adresse, die sie schreiben können.
Doch, oder auf der Krause-Höchstpersönlich-Seite okay. ist auch eine E-Mail-Adresse und mittlerweile überall steht meine Telefonnummer. Also ich glaube, den Kontakt zu finden.
Ja, dann geht auf Krause-Höchstpersönlich und schreibt dort an Hardy, oder ihr geht auf Instagram, da sind wir unter Two of Us zu finden.
Ja.
Da könnt ihr uns auch eine Direktnachricht hinterlassen. Wir freuen uns auf jeden Fall, da mehr zu hören und das auch vielleicht ein Stück weit mit zu unterstützen. Das ist ja immer cool, wenn man sowas so ein bisschen...
Definitiv. Und weil es gerade zur Sprache kam, ich habe es mir eben auch nochmal aufgeschrieben, du hast es gesagt, Christian hat es auch gesagt, das Drei-Türme-Bier, mittlerweile sehe ich es auch in vielen Discounter-Märkten. Grüße an die Brauerei Schaller, ja, Alexander und auch Lutz. Also,
vielleicht
ich
die nächsten Podcasts.
Ich finde das genial, der süffige Siegfried und der herbe Hans oder keine Gute Ahnung. Günther. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben auch fast mittlerweile alle Biere wirklich lecker. Lecker geschmeckt. Ja, ja. Und genau das ist so eine Geschichte, wo man sagen, ey Leute, kauft dieses Bier. Es kostet zwar vielleicht einen Taler mehr, aber das ist es auf jeden Fall wert. Und ihr tut was Gutes für zwei oder mehrere Langsalzer, die hier eine tolle Sache aufgebaut haben. Also ich bin begeistert von dieser Geschichte. Mit denen könnten wir vielleicht auch mal reden. Ja, was wollen wir noch sagen?
Ich glaube, so viel gibt es gar nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, dass ihr heute alle den Tag draußen ein bisschen genießen könnt. Vielleicht schon mal die ersten Schneeglöckchen sichten oder mit euren Kindern mal um den Block laufen, mal durch die Reste vom Schnee stapfen. Und
heute, Caroline, habe ich mal eine Empfehlung. Und zwar habe ich auf dem Hinweg hier, Samstagvormittag kommt bei HR1 Werner Reinke. Werner Reinke, ein HR-Moderator, jetzt ist bei HR1, früher bei HR3, als ich so 12, 13, 14 war, hat er die Hitparade moderiert, die wir jeden Donnerstag mit Mikrofon aufgenommen haben, durfte keiner reinkommen, weil es uns gehört hat und so weiter. Ich habe damals ein Tagebuch geführt über die Platz 1 bis 10, Aufsteiger der Woche und so weiter. Dieser Werner Reinke, der muss jetzt auch über 70 sein. Und der hat heute gesagt, Stoppock hat Geburtstag. Stoppock wird 65. Und Leute, egal, bekennt oder nicht, Stefan Stoppock, gibt den mal ein, wie sagt man, ein Ruhrpott-Barde, ein Liedermacher, Songwriter mit genialer Musik. Ich habe vorhin gehört, Learning by Burning,
ja,
aus dem Beton, Wetterprophet. Also hört euch mal Stoppock an, wenn ihr als Einstieg hier Learning by Burning nehmt, ihr haut euch weg. Ein cooler Liedermacher, ich habe ihn schon 5-mal live erlebt, ein super Gitarrist auch mit dem er zusammenspielt. Also Stoppock, eine ganz wichtige Geschichte. Zweite Sache. Wenn die Folge online ist, hat mein Liebling Geburtstag, dann schicke ich hier schon mal einen digitalen Schmatz rüber. Oh Gott. Alles andere machen wir natürlich live. Liebe Grüße, alles Gute, Alex. Und auch benannter Björn mit der Schneefräse hat am gleichen Tag auch Geburtstag. Wenn der uns hört, auch Björn, auch dir. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Allen Geburtstagskindern, die uns hören, Happy Birthday.
Genau, mein Fallspielerkollege, Nachbar und Schneefräsenbesitzer, auch dem alles Gute. Und meine Schulleiterin ist auch vorige Woche einen runden Geburtstag gehabt. Bei Frauen sagt man das ja nicht, aber ich sage es hier, sie ist 30 geworden. auch da nochmal liebe Grüße, haben wir auch schon gemacht alles. Aber in diesen Zeiten ist es ja so schwer zu feiern, also kann man es ja auch hier nochmal machen.
Kann man ruhig nochmal machen. Und falls ihr noch eine Filmempfehlung haben wollt, beim letzten Podcast, hast du ja viel von Helena Zengel geschwärmt und ihrem Kontakt zu Tom Hanks.
Ja.
Den Film habe ich tatsächlich jetzt geschaut. Ach, News of the World. Nachrichten
ist
aus der Welt.
Netflix, oder
so. Ist bei Netflix zu sehen. Neues aus der Welt, genau. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist jetzt nicht so der actionreichste Film, aber auch dementsprechend nicht so grausam, nicht so brutal, kein Tarantino. Aber ist ein guter Film. Tom Hanks spielt sehr gut und ich glaube, Helena Zengel ist sogar für einen Oscar nominiert. Oder? Oscar-Verleihung ist, glaube ich, bald.
Ein Filmpreis, nicht ein Oscar, aber irgend sowas. Ein Golden Globe oder irgend sowas.
Irgendwas Großes auf jeden Fall. Also sie spielt großartig.
Ist 12.
Ja, das 12. kommt hinzu.
12. So, liebe Freunde, also Karin hat's gesagt, das Wetter wird super. Wir kommen schon wieder richtig in den Frühling rein, aus dem krassen Winter in den krassen Frühling. Genießt das Wetter, geht raus, hört unseren Podcast. Wir sind deutlich länger geworden, aber Karin, es geht nicht anders, tut uns
ich
leid.
Ich wollte ja 2 Folgen draus machen.
Ja, aber Papa Krause hat sich durchgesetzt in seiner Alpha-Tier-Art. Ich weiß, es ist zu lang, aber teilt euch den Podcast vielleicht auch ein. Aber ich fand es auch ganz wichtig, auch die Sache aus dem Hufland-Klinikum nicht abzuwürgen. Da hätten wir noch viel mehr machen müssen.
Das war wichtig.
Aber teilt es euch schön ein beim Sport, beim Bügeln, beim Einschlafen, beim Spazierengehen, beim auf dem Klo sitzen. Sagt es weiter und wir freuen uns auf die nächste Sendung, wer immer da sein wird. Wir sind auf jeden Fall da und sagen in diesem Sinne schönes Wochenende. Tschüss.
Bis jetzt.